You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Wir sind wieder in der regulären Spur. Wir haben seit einiger Zeit noch ein Jahr oder einen Teil eines Jahres ausstehen und es ist das Jahr 1993 und ich bin zuversichtlich, dass wir es mit dieser Folge wahrscheinlich beenden können dieses Jahr. Aber wir müssen abwarten, mal sehen, was noch passiert, zumal es auch einen aktuellen Anlass gibt, über den wir kurz sprechen müssen.
Es schreit nach einer Sonderfolge.
Es schreit eigentlich nach einer Sonderfolge, aber vielleicht ganz kurz, um dem gerecht zu werden, was uns beide umtreibt, Klaus noch mehr als mich, aber vor zwei Tagen die Meldung, Sinéad O'Connor gestorben mit 56, kann das sein? 56 Jahren.
Sinéad, gestern hat der Englischkollege gesagt, dass er sich so aufregt, dass das alle falsch aussprechen. Das ist, glaube ich, das Letzte, das mich aufregt.
Klaus.
Erstens schreit es nach einer Sonderfolge, zweitens so ein verkorkstes Leben, muss man sagen.
Tragisch, wirklich in ganz vielen Belangen.
Ja, und mit Ansage eigentlich. Und
weiß man Näheres?
Nee, aber also die Entwicklung der letzten Jahre hätte es eigentlich mehr oder weniger alles Richtung Freitod vorbereitet, wobei es gibt laut Polizei keine Hinweise, aber vielleicht ist das jetzt auch noch alles unter Verschluss.
Ja.
Und selbst wenn es kein Freitod war, hätte sie sich halt, glaube ich, zugrunde gerichtet, mental.
Lebenswille erloschen vielleicht
auch. Ja, oder halt ihre Geschichte und so. Auf die wir, glaube ich, echt eingehen müssen. Vor allem, mich nervt eher, dass überall nach dem Comparstew läuft, obwohl das eigentlich zwar für ihr Erfolg wichtig war, aber das ist die Spitze des Eisbergs. Und sowas nervt mich immer, wie zum Beispiel, wenn Susan Wieger auf dem ZMF spielt und dann sagt der, der sie präsentiert, man hat lange nichts von ihr gehört, nur weil sie keinen Hit hatte.
Ja, ja.
Und ich, der alle Platte kauft, denke dann, was für ein Geschwätz.
Ja, man hört immer mal von Comebacks von Künstlern, die eigentlich gar nie weg waren.
Ja.
Nur hat man, die auch in anderen Teilen der Welt, letztes Jahr das Scorpions-Album, die Scorpions sind zurück und Klaus Meine in einem Interview gesagt, Moment mal, die meisten Kontinente irgendwie waren die Scorpions nie weg. Wir haben in Asien immer ausverkaufte Stadien.
Ja.
Südamerika.
Irgendwie ist das so eine Konzession an den Normalbürger.
Ja, ja.
Das nervt mich.
Massengeschmack. Ich habe gelesen übrigens ein Buch über MTV und da kommt auch Sinéad O'Connor zu Wort, zu ihrem Video und beschreibt, wie unfassbar unwohl sie sich gefühlt hat während dieser Aufnahme, weil die Kamera wirklich direkt vor ihrem Gesicht stand. Ja, die ganze Zeit, dieser Close-Up kam nicht zufällig zustande, sondern war eine Entscheidung eher des Regisseurs. Und diese Traurigkeit, die sie verströmt in diesem Video, war ja ein ganz, ganz furchtbares Unwohlsein ob dieser Gesamtsituation.
Ja. Es gibt viele Geschichten hinter Dingen, die man eigentlich zu verstehen glaubt.
Ja, wir werden über Sinéad noch ausführlicher sprechen, können wir wirklich eine Sonderfolge machen, vor allem Klaus hat etliches da zu erzählen und weiß auch viel mehr darüber als ich. Der
wer weiß,
zweiten
wer
Album weiß. Ausgestiegen ist auch und es auch nicht weiter verfolgt hat, außer den natürlich den Spitzen des Eisbergs, die damals ja jeder mitgekriegt hat, das Papstbild und die ganzen Aufregungen in den USA und so weiter.
Und dann muss ich natürlich bei der 2000er Folge, ich müsste eigentlich noch einen Epilog machen, weil dort gab es auch ein interessantes Sinéad-Album.
Ja, das können wir ja da in die Sonderfolge reinnehmen. Jetzt also 93, wir haben alle Filme durch, wir haben die Ereignisse durch und wir schauen jetzt einfach, was wir alle auf dem Zettel haben noch, oder wir beide. Und das geht los für mich jetzt. Ich würde mal anfangen, ich habe noch ein wenig Hardrock überbleibt. Und zwar
der Appendix einer sterbenden Rasse.
Richtig, aber es gibt noch Bands, die groß genug sind, um den Grunge und Alternative Tsunami zu überleben. Zum Beispiel machen die Scorpions auch noch eine Platte, die damals schon ich nicht mehr mitgekriegt habe, weil ich abgeschlossen hatte und viele andere auch. Face the Heat heißt die Platte. Und ich habe gelesen, sie hat trotzdem noch 6 Millionen Alben verkauft weltweit. Also dafür, dass man sagt, die Scorpions, da war nach Crazy World eigentlich vorbei, stimmt so nicht. Und vor allem überraschend, ich habe reingehört und sie ist recht gut.
Recht gut.
Also es ist kein Crazy World mehr, aber es sind sicher 4, 5 absolut amtliche, typische Scorpions-Songs.
Das für dich ist schon hysterisch, 4, 5.
Ja, für Scorpions relativ wenig. Also das ist ja, dann sonst die schlechteste Platte seit 76 oder so. Aber, und auch, ja, man merkt natürlich, Jim Vallance, der bei Crazy World mitgeschrieben hatte, war nicht mehr dabei. Und dann sacken die Songs wieder ein bisschen ab. Wenn der die Finger drin hat, ist er eigentlich immer gut.
Hat er was mit Brian Adams zu tun?
Ja, auch mit vielen. Also wenn Hit-Alben hat oft Jim Vallance irgendwie die Finger im Spiel. Einer von 3, 4 ganz großen Songschreibern in den 80ern. Also Face the Heat.
Und, was ich noch sagen möchte, das mit Verkaufszahlen ist ja so ein Ding, weil es gibt ja auch Traditionskäufer, die kaufen halt einfach, wenn es ein neues Scorpions-Album gibt, die kaufen das. Und da gibt es eine lustige Geschichte zu einem Künstler, hört man die Anführungszeichen? Nee, also Westernhagen, ich habe schon mal erzählt, ich finde seine neueren Interviews verstörend sympathisch. Und es gab eine Platte, die hat im Voraus, weil der Mediamarkt so viel Alben bestellt hat, im Voraus Platin gekriegt und das wird dann aber wieder zurückgezogen, weil sie dann doch keiner gekauft hat. Das fand ich damals witzig.
Ja, das ist, haben die Vorbestellungen mit vor antizipiert, wie viel sie
Ja, so können. Irgendwas. Ja, ich habe mir das, glaube ich, nicht falsch gemerkt, weil ich damals gedacht habe, siehste! Vielleicht war es bei The Scorpions auch so. Ich habe ich im Markt gerade gezeigt, meine Schätze aus der Recyclingtonne. Und wie heißt das Scorpions-Album?
Face the Heat.
Ich bin mir sicher, dass ich es morgen rausziehe.
Ja, ist, glaube ich, ein Album, das man auch gern abstößt oder schon abgestoßen
hat. Also ich habe, das hat mir Marc erklärt, eine Doppel-Live-LP von Accept rausgezogen. Ob ich sie jemals anhöre, ist die Frage, aber ich habe es jetzt.
Ja, er hat mir die eine gezeigt und ich habe gleich gesagt, da muss es eine zweite geben.
Das war unglaublich. Ich bin wieder einmal beeindruckt.
Dann noch was ganz Interessantes, das damals aber wirklich dem Grunge-Tsunami zum Opfer gefallen ist. Und ich habe mich jetzt beschäftigt damit und bin total begeistert von diesem Album. Also wir haben eine Band Wasp, über die haben wir relativ wenig gesprochen. Richtig. In den 80ern.
Zeig mir mal das Cover.
Wasp ist eine der ganz schlimmen und provokanten Hair-Metal-Bands. Provokant auch durch ihre Bühnenshow, sehr sexistisch, viel mit Pyro, viel mit Frauen, Fetisch, Domina, Folter,
Kram.
Und, so. Und die Texte auch, also Liedtitel wie Animal, Fuck Like a Beast und so weiter, lassen auch wenig Raum für Zweideutigkeit, aber Blackie Lawless, der Mastermind von Wasp, und übrigens auch in der tollen Doku The Decline of Western Civilization, The Metal Years, ein sehr legendäres Interview mit Chris Holmes, völlig betrunken auf einer Gummiente im häuslichen Pool mit seiner Mutter, die nebendran am Rand sitzt, und er trinkt während des Interviews Wodka. Und es ist ihm bis heute peinlich. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen, er wird bis heute auf dieses Video angesprochen. Das hat ihn sein Leben lang verfolgt. Das ist unfassbar. Klaus, musst du anschauen. Müssen wir unbedingt.
Kurze Zwischenfrage des Unwissenden. Wer ist Chris Holmes?
Der Gitarrist von Wasp.
Ah, danke schön.
Ja, also eine Doku über die Hair-Metal-Szene der 80er. Unfassbar aufschlussreich. Das damals authentisch und gedreht mit den entsprechenden Protagonisten. Und Chris Holmes hat sich zum derartigen Affen gemacht in diesem Interview. Selbst für diese Dekadenzverhältnisse hat er wirklich den Vogel abgeschossen. Vor allem seine Mutter im Klappstuhl noch nebendran, die sich das alles anschaut. Wahnsinn.
Ja, da fällt mir was ein. Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie als irgendwer oute, aber es gibt eine, ich weiß nicht, ob es eine Doku ist, auf jeden Fall eine Szene mit dem Pornostar Nummer 1 der 90er Jahre, Sarah Young. Lustigerweise gibt es eine christliche Autorin, die genauso heißt. Ich glaube, das war für viele dann ein Schock, wenn die das gegoogelt haben. Oh, mal wieder ein paar Gedanken für die Nacht. Und dann, huch! Jedenfalls, da steht diese englische Pornodarstellerin und im Hintergrund sieht man ihre Mutter rauchend, die dann sagt, dass sie den Job ihrer Tochter eigentlich nicht so toll findet. Unglaublich, ich weiß gar nicht, wo ich irgendwo auf YouTube war. Oh Mann.
Jedenfalls machen Wasp also zum Jahreswechsel 92, 93 ihr Album The Crimson Idol und es ist ein Konzeptalbum. Es ist eigentlich eine Rockoper im Stil von Tommy. Und Wasp existiert auch nur noch aus einem Mann, nämlich Blackie Lawless, der die komplette Geschichte geschrieben hat, alle Texte und die Musik. Und die Mitmusiker sind Bob Kulick, den man kennt ja als Ace Frehley, Nachfolger an der Gitarre bei Kiss.
Stimmt.
Und Frank Benali, den Anthrax-Schlagzeuger, also zu dritt klopfen die das Ding ein. Es ist auch mit so Hörspielsequenzen immer wieder durchmischt. Und die Geschichte, die da hinten, die das Rockoper beinhaltet, ist hinten abgedruckt. Das ist die Biografie, die Autobiografie von Blackie Lawless, die wohl auch so stimmt, also als ungeliebtes Kind. Das ist fast so eine Johnny Cash-Geschichte. Der geliebte Bruder stirbt früh bei einem Autounfall. Der ungeliebte Sohn sehnt sich eigentlich sein Leben lang nach der Liebe der Eltern, die ihn aber komplett ablehnen. Irgendwann kommt er nach Los Angeles und taucht eben ein in diese Dekadenz und diese Debauchery, das Hair Metal um den Sunset Strip herum und so weiter. Wird zum großen Rockstar, zum Metalstar. Die verkaufen ja auch aberwitzig viele Alben und verliert natürlich aber völlig den Faden. Drogen, Alkohol, Frauen und die übliche Geschichte. Und es kommt dann zu, also auf der Höhe des Ruhms gibt es ein Telefonat mit den Eltern, das dann aber endet mit den Worten der Mutter: We have no son. Und also so eine Traumaverarbeitung. Und es ist sehr berührend tatsächlich und ein musikalisch echt gutes Hardrock-Album. Leider zum völlig falschen Zeitpunkt erschienen. Ich glaube, damals hat es einfach niemanden mehr interessiert. Mittlerweile ist es gab dann auch einen Film, meine ich. Und mittlerweile eigentlich rehabilitiert. Und ich habe das erst vor kurzem erfahren und entdeckt, dass es das gibt. Und mir das gekauft und angehört. Und es ist wirklich ein starkes Hardrock-Album, das aber für 1993 natürlich völlig untypisch und fehl am Platz wirkt.
Klingt interessant. Ja? Ich finde auch die Analogie Drogen, Alkohol, Frauen.
Ja, das sind ja immer die Dreifaltigkeit.
Drogen, Alkohol, Frauen. Super. Ja. Ich erinnere noch an Christian Kulig, den Fußballer von Borussia Mönchengladbach aus den 70ern, der nicht mit dem Ace Frehley-Nachfolger verwandt ist. Wobei, müssen wir mal nachschauen.
Mal gucken, was da
ich weiß, dass der Herr Kulig bei Kiss eine Frisur hatte wie ein Beefeater vom Buckingham Palace in London. Kann das sein? Das ist das Einzige.
Ja, trifft auf so manchen.
Ja, aber bei ihm, ich habe das gesehen. Damals, warum immer, und habe gedacht, meine Herren, das wiegt bestimmt eine Tonne und dann noch Haarspray.
Wenn man über lustig aussehende Gitarristen spricht, dann habe ich auch gerade im aktuellen Classic Rock, Alice Cooper hat ja wieder ein Album, das demnächst rauskommt, und da gab es so einen Rückblick nochmal auf die 80er Jahre Alice Cooper, der hatte einen Gitarristen, Kane Roberts, der aussah wie Sylvester Stallone zu der Zeit und der auch Gitarren hatte in so Maschinengewehrform. Ich muss ja unbedingt Bilder zeigen von dem, sowas. Das kann man nicht. Und immer so im Tanktop und wahnsinnig muskulös und dann so Patronengurte links und rechts und dann diese Maschinengewehrgitarre, sodass er aussieht wie Rambo. Wahnsinn. Aber guter Gitarrist.
Gelebte Männlichkeit. Im Radio kam ein Lied vom neuen Alice Cooper Album und ich muss sagen, es ist besser als Poison.
So, jetzt Klaus, jetzt habe ich schon. Ich habe noch ein Hardrock-Album, aber ich lasse dich mal zu Wort kommen.
Ja, aber diese Wasp-Sache interessiert mich. Ja, und das Cover sieht natürlich mal wieder aus wie eine Kreuzigung, ein Kruzifix, wobei er liegt einfach nur auf dem Bett, aber das Bett hat halt die Form eines Kruzifixes. Das machen die gerne, die Leute.
Ja.
Wie auf dem All-Cover von All Roy Saves, und ich habe einen Kumpel gehabt, der hat das Cover durchgestrichen. Habe ich auch gedacht. Sieh dich vor, Christ mit Humor, einen Spruch von
Max. Habe ich dir das mal erzählt, dass ich mal in einem Proberaum bei einer Band Stairway to Heaven angespielt habe und dann kam der Keyboarder an und hat mir die Finger aufs Griffbrett gelegt und hat gesagt, spiel das nicht.
Ich glaube, du hast mir erzählt, aber ich habe es verdrängt. Es gibt wirklich interessante Dinge. Es gab ja auch das Heft Musik, die man nicht hören darf und so. Ja. War natürlich Hotel California drin. Ja. Speaking of all, ich war ja, habe ich erzählt, in New York mit unserer Kunstklasse. Und bin dann, als ich dann die Angst des Landeis abgelegt habe, alleine durch New York gelatscht, auf der Suche nach Plattenläden. Und dort habe ich dann ein Henry Rollins Buch gekauft, See a Grown Man Cry, von 93, wo er über den Mord an seinem Kumpel schreibt. Echt berührend. Und das war so ein bisschen die Reaktion drauf. Das erzählt er auf irgendeiner Spoken Word DVD, wie das war. Also es war ein sogenannter Hold-up, also da kamen halt zwei und haben dann bei ihm irgendwie ausgeräumt und seinen Mitbewohner
ermordet. Und ab dort war Rawlins auch irgendwie anders unterwegs, habe ich das Gefühl. Und da habe ich dieses Buch gekauft und das neue All-Album Breaking Things mit einem Cover ohne Allroy, dem Maskottchen. Das ist eigentlich wie wenn Iron Maiden Platte macht ohne Eddie. Und es gab mal wieder einen neuen Sänger, Chad Price hieß der. Und die Platte ist solide, mir ein bisschen zu arg in Hardrock kippend. Es gibt ein sehr schönes Lied, das heißt Shreen. Und ansonsten alles wie gehabt bei All. Nur das Cover ein bisschen doof ist, muss ich sagen.
Dann noch die letzte Hardrock-Band, die überlebt hat. Man merkt zwar ein bisschen, dass sie sich anpassen an den Zeitgeist. Sie machen ihr härtestes Album, Van Halen. Ihr Album For Unlawful Carnal Knowledge, abgekürzt Fuck.
Ah, hört sich an wie ein Titel von Alanis Morissette. Die war ja mal unaussprechlich.
Und das Album ist eigentlich von 92, aber sie haben 93 noch ein Live-Album rausgebracht und ich möchte das mit einer persönlichen Anekdote verbinden. Also erstmal, das Album ist der Hammer, finde ich. Van Halen werden härter. Das Songwriting von Eddie Van Halen wird immer spektakulärer, muss man wirklich sagen. Es war damals wirklich ein großer Hit, vor allem in den USA, Right Now. Ansonsten ist da mit Pound Cake und Spanked und Judgment Day wirklich hart produziert auch. Die Gitarre von Eddie Van Halen wird für mich immer spektakulärer, weil er immer virtuoser Rhythmus- und Solo-Gitarrenspiel in eins verbindet und man eigentlich gar nie weiß, was er eigentlich ganz genau macht. Es geht teilweise fast ins Progressive rein und finde diese Platte von vorne bis hinten stark. Ted Templeman hat sie produziert und es ist, finde ich, wahrscheinlich die stärkste mit Sammy Hagar. Sie gehen danach noch einmal auf Welttournee und da entsteht eben dieses Album Right Here, Right Now, das Live-Album, das gerade rauskam, als wir eben mit den Jungs aus meinem Heimatort in den USA waren. Und wir kommen nach Los Angeles und ich sehe ein Schild am Whiskey A Go Go Jubiläumskonzert. Das war 93, also wahrscheinlich 15 Jahre Van Halen oder so, Jubiläumskonzert im Whiskey. Ich dachte so, Whiskey ist doch viel zu klein für Van Halen, die füllen Stadien. Und wir haben uns erkundigt, also es gibt einen Vorverkauf zu einer bestimmten Zeit. Es gibt 200 Tickets und die ersten 200 kriegen halt diese Tickets und dann ist es voll. Und wir sind dahin und haben uns mehrere Stunden vor, ich weiß nicht, ab morgens, ab 8 standen wir da, mittags sollte der Verkauf losgehen. Und wir waren, ich habe es dann abgezählt, wir waren so auf Platz 70 oder so in der Schlange und haben da stundenlang gewartet, vor dem Whiskey, am Sunset Strip. Und es war eine nette Atmosphäre, weil einfach alles Fans waren und alles irgendwie viel Musiker und viel Freaks. Und man stand da stundenlang rum und dann haben diese Arschgeigen aber irgendwann angekündigt, der Verkauf findet gar nicht am Whiskey selber statt, sondern ein bisschen den Sunset Strip runter in irgendeine Verkaufsstelle. Mm. Und dann ging es aber los mit allen möglichen Fahrzeugen. Viele hatten Skateboards dabei, manche auch mit dem Rad oder mit Rollschuhen. Sind also jetzt diesen Sunset Strip runter. Ich hatte damals immer so Biker-Boots an, so schwere. Echt? Und habe mich entschlossen, dass wir eben nicht zu unserem Auto gehen und da runterfahren, sondern ich bin einfach losgerannt und habe den Jungs zugerufen, wir sehen uns irgendwie da unten und bin gerannt, dass mir die Lunge gebrannt hat. Und dann kamen mir irgendwann schon die ersten entgegen mit den Gummibändern am Arm, irgendwie, we got it. Und ich bin dann dahin und kam zu spät, also ein paar Minuten zu spät. Sie hatten dann gerade die Pforten geschlossen und dann haben wir dieses Konzert verpasst. Und dafür habe ich mir dann direkt bei Tower Records das Album gekauft, Right Here, Right Now. Und finde es bis heute ein tolles Live-Album. Van Halen konnte ja unter David Lee Roth nie ein Live-Album aufnehmen, weil er einfach zu schlecht gesungen hat live. Sammy Hagar hat natürlich auch ein paar alte Klassiker, aber ganz viele natürlich aus der Zeit, aus der Sammy Hagar-Ära dann da drauf. Und auch noch ein paar Solo-Sachen von ihm. Und das war die Van Halen-Geschichte.
Ich find die ziemlich tragisch.
Ja, ich auch.
Weil dieses, man freut sich auf was und dann findet es nicht statt. Also da habe ich Geschichte mit meinem Bruder, der habe ich glaube schon mal erzählt. Ich fahre mit ihm nach Aschaffenburg, dem Mekka des Pop. Und unterwegs sagt er, er glaubt es nicht, dass er jetzt endlich das Psychedelic First sieht, die er bis heute The Psychedelic First nennt. Und dann fahren wir halt dahin und dann war ich praktisch The Messenger. Mm. weil es war ein DIN A4-Blatt am Eingang. Richard Butler hatte einen Hexenschuss. Und das, also beim Soundcheck, es war alles schon aufgebaut und das Konzert findet nicht statt. Dann bin ich zu meinem Bruder rübergeschlurpt, gegenüberliegende Straßenseite. Ich habe gesagt, ich weiß es schon. Mhm. Kennt man oder man weiß es schon und denkt, ja, der andere weiß es noch nicht. Und irgendwie denkt man, ich sag's nicht, damit das Leben noch schön bleibt.
Wir hatten ein paar Tage später auch so ein Erlebnis, als wir Dream Theater in dem Club sehen wollten und wir kamen schon hin und ich hatte schon ein ganz ungutes Gefühl, da standen viel zu wenig Autos und dann war es kurzfristig abgesagt oder postponed, stand dann nur so ein Schild, die Bar hatte nicht mal auf. Und das war auch so ähnlich.
Ja, das sind die Dinge.
Gut, das war's vom Metal. Klaus, was gibt's noch?
Jetzt kommt was Einschneidendes eigentlich auch für dich. Vielleicht kannst du die Geschichte
erzählen. Ja, ich habe da erst 94 was zu sagen dazu, 93.
Ja, aber es ist ja dieselbe Person.
Ja, ich rede 94 drüber.
Ja, okay. Also ich kam auch erst später dazu, aber es gibt halt das Album. Man kauft ja dann das Frühwerk von Leuten, die man irgendwann entdeckt. Heather Nova haut 93 gleich mal zwei Platten raus, und zwar ein Studioalbum und ein Live-Album. Ich verstehe zwar nicht, wie das zustande kam, aber es gibt eine Live-Platte, die ist relativ kurz, die heißt Blow. Da sind auch Lieder drauf, die später auf ihrem Opus Magnum Oyster erscheinen, zum Beispiel Doubled Up. Und das sind, wie gesagt, Live-Aufnahmen von Liedern, die es zum Teil gar nicht als Studioaufnahmen gibt. Zum Beispiel Sugar, das fand ich live immer sehr cool, weil es so ganz schräge Gitarreneinwürfe hat. Das gibt es nur hier drauf. Und das andere Album heißt Glow Stars. Und,
ist das Live-Album mit Band oder alleine?
Mit Band. Und Glow Stars ist eigentlich ein reguläres Album und auf dem Cover sind Quallen drauf. Also, was man Heather Nova zugutehalten muss, sie ist ja absurd schön. Eigentlich wie Shania O'Connor auch. Und beide, also zumindest Heather Nova am Anfang, schlagen daraus nicht so offensichtlich Kapital wie heutzutage Sängerinnen, die ihre ganze Karriere auf sowas aufbauen. Sie ist nämlich nicht auf dem Cover drauf und auf dem Rückcover denkt man, sie hat eine riesige Nase wie Mike Krüger eigentlich, weil der Schatten so blöd fällt. Also da ist das noch nicht ein Verkaufsargument.
Ja, das geht dann erst später los.
Geht erst später los und passt dann manchmal überhaupt nicht mehr zur Musik. Aber ich muss sagen, dieses Heather Nova Album Glow Stars ist eigentlich mit Oyster, das danach rauskam, das Beste.
Ich kenne das gar nicht.
Es ist sehr schön.
Dass es das gibt.
Es ist ein Lied drauf, das kenne ich auch von Live-Konzerten, weil ich habe sie, glaube ich, 8-mal live gesehen, nicht nur wegen der Musik, gebe ich zu. Mother Tongue heißt das Lied, super Lied. Und es ist noch sehr zurückgenommen zum Teil und dann kracht es auch wieder, also ein typisches Indie-Album. Aber ihre Stimme ist halt schön.
Schön, ja, so ein bisschen was Engelhaftes.
Ja, und mir fiel leider auf, sie klingt wie an manchen Stellen wie Andrea Jürgens. Und vor kurzem habe ich einem Freund Bob Mould vorgespielt, Workbook, und er sagt, der klingt wie Ozzy Osbourne.
Ich dachte gerade, der klingt wie Heather Nova.
Nee, also sein Workbook-Album, das war ein rein akustisches Album, und dann, das singt wie Ozzy Osbourne, jetzt kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf, weil zum Teil kann ich es verstehen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, Heather Nova knallte in mein Leben, wie Udo Jürgens, Udo Lindenberg das sagen, und knallte in mein Leben, weil mein Bruder...
und ich kann mich nur ergeben.
Ja, weil mein Bruder irgendwann das Oyster-Album mit heim brachte und ich habe gedacht, scheiße, das ist ja echt gut. Aber das Elfenhafte, das übertreibt sie fast auf dem Oyster-Album. Aber wie gesagt, wenn man was von Heather Nova haben möchte, abgesehen von einem Poster, dann Glow Stars und Oyster. Hör rein, es ist natürlich... jetzt nimmer
ja,
so frisch.
Ich bin irgendwie durch mit Heather Nova. Ich kann es auch nur noch schwer nachvollziehen, was damals die Faszination war. Aber ich rede 94, glaube ich, über sie.
Ich finde es eine schöne Geschichte.
Ja, machen wir dann.
Ich habe es im Jazzhaus gesehen und zwar damals ein sehr intimer Rahmen und super.
Ja. Super. Deutsche Sachen. Die Fantastischen Vier machen ihr zweites Album, Die vierte Dimension. Und es ist ein Quantensprung zum ersten. stilistisch viel breiter, eher psychedelischer, teilweise Taka Mea ist drauf. Und ich glaube, dass da der Einfluss der Beastie Boys auch zu hören ist. Die Beastie Boys hatten ja einen ähnlichen Quantensprung vom ersten Album zu Paul's Boutique. Das war ja eine ganz andere Band, das hatte nichts mehr miteinander zu tun. Ich habe die Beastie Boys Doku mir angeschaut und oder den Beastie Boys Film, den aktuellen, und da wird deutlich, dass was da passiert ist, dass sie einfach mit allem abschließen wollten, auch was Fight for Your Right angeht und dieses prolige Rumgemache, und eine ernsthafte Band werden wollten. Sie haben sich von Def Jam, von Rick Rubin und der andere, wie heißt das, Simmons, getrennt und haben komplett neu angefangen, sind an die Westküste und haben Paul's Boutique aufgenommen, und es war ein riesen Flop. Aber sehr, sehr einflussreich, und ich meine, dass man das auch bei den Fantastischen Vier hört, bei Songs wie
Schizophren.
Ja, bei einigen dieser Sachen.
Ja, das war wirklich fast schockierend. Vor allem, ich fand die äußerliche Veränderung von Smudo, ich fand ihn irgendwie hübsch auf dem Vier-Gewinn-Album. Und dann auf dem dritten Album, Vierte Dimension, habe ich gedacht, was ist mit dem passiert? Also auch so absichtlich, also optisch, so nimmer die, ach Leute, die sind so nett, die sind aus Stuttgart und die singen gegen Titten aufs Magazin. Ich glaube, es war ihnen dann plötzlich klar, man kann im Hip-Hop keinen Zeigefinger, wie individuell, aber schnell, was ich super finde, als hätte es einen Pädagogensohn geschrieben, das war jetzt alles weg und eigentlich unmöglich. Das Einzige, ich fand die Single zu geil für diese Welt, war so für alle, die nur die Singles gut finden, sagen, ja, das sind die Fantastischen Vier, aber der Rest vom Album völlig anders. Und dann habe ich auch zu geil für diese Welt, konnte ich nicht ernst nehmen. Und dann war ich in Kollnau, also mein erstes Fanta-Vier-Konzert war in Emmendingen, und das war also kurz nach dem Durchbruch, und das die hätten nie im Leben in Emmendingen gespielt, mitten im Wohngebiet. Und das zweite war in Kollnau, und da waren dann schon weniger Leute, weil das so ein bisschen sperriger war.
Ja.
Und auch nicht mehr diese Partystimmung und so. Und Thomas D. fand dann zu seiner Philosophie, die manchmal ein bisschen nervig war, andererseits, glaube ich, sehr authentisch.
Sympathisch eigentlich auch.
Ja. Und ich finde, das Album altert besser als Vier gewinnt. Wobei ich es auch irgendwie cool finde, dass man sowas wie individuell aber schnell macht. Dass ich weil man geht da ein bisschen naiv dran, und ohne dass man jetzt denkt, jetzt finden die Frankfurter uns total blöd, weil die singen halt über Großstadtkriminalität und so. Und dass man jetzt nicht verschleiert, dass man eigentlich aus gutem Haus kommt.
Ja, sich mit philosophischen Themen auseinandersetzt oder halt mit Themen der Mittelschicht und sich nicht als irgendwas anderes inszeniert, als man eigentlich ist.
Ja, und ich glaube, die musste sich wirklich irgendwo positionieren, ohne dass man ihnen dann aus dem Lager der echten Rapper vorwerfen kann, sie seien so niedlich und so nett und so. Ich glaube, das war schwierig.
Und das war ja im Grunde auch das, was die Beastie Boys ja auch gemacht haben, als weiße Mittelschichtsjungs jüdischen Hintergrunds auch noch da, was, worüber rappt man, ja, wenn man halt nicht diese Street-Credibility dann hat, irgendwie wie die harten Jungs.
No. Aber das ging mir immer auf den Keks, aber dann musste ich dann auch mit Leuten aus der Verwandtschaft meiner Frau diskutieren. Da kam dann irgendwann mit Agro Berlin. Ja. Das war aber schon viel später. Aber ich habe dann gesagt, sobald jemand mal im Knast war, dann ist sofort interessant. Ja. Und so. Und das fand ich immer albern.
Aber funktioniert bis heute, gell?
Ja, das finde ich zum Teil echt billig. Ja. Aber so ist es halt.
Grönemeyer macht sein Album Chaos. Und ich finde irgendwie, Luxus und Chaos sind immer so ein Album, teilweise weiß ich gar nicht, welches Lied wo drauf ist. Es klingt ähnlich, es ist ein ähnlicher Stil, es ist ein bisschen härter, musikalisch vielleicht variabler auch noch als die Sachen in den 80ern. Auf Chaos probiert er auch unterschiedliche Stilrichtungen drauf, da ist ein klassischer Ska drauf mit die Härte, und zwar ein Antifa-Ska, eigentlich ein Text, der, kommen wir ja nachher noch, wenn wir über die Ärzte sprechen, nochmal drauf, das ist das Thema. Wir haben die brennenden Asylbewerberheime in den frühen 90ern, diese ganzen unguten Situationen, Solingen, Hoyerswerda und so weiter. Und Grönemeyer reagiert auch mit einem wirklich amtlichen, schnellen Ska mit Bläsern. Die Welle fand ich immer noch gut, so ein typisches, irgendwie, ich bin verlassen worden und schlag jetzt aber zurück irgendwie, schlag um mich, das hatten wir ja öfter, eigentlich seit zu spät von den Ärzten.
Und die Pest, ist das auf Luxus?
Die Pest.
In einem Leben nach mir wünsche ich dir die Pest. Ich hoffe, es geht dir
nicht schlecht. Ah, nee, das ist auch, bleibt alles anders. Super Lied, aber schönes Lied, finde ich.
Sicher. Müssen wir nachschauen. Jedenfalls fand ich das immer cool. Ich wünsche dir die Pest. Weil sonst immer, oh, man ist so nett und so. Und dann singt man mal, ich wünsche dir die Pest. Sowas finde ich doch erfrischend.
Ja.
Das Artwork von Anton Corbijn, alter Kumpel vom Herbert Grönemeyer, deshalb spielt er im Control-Film mit. Mhm. Und da denkt, das ist die Verbindung zu U2, Depeche Mode und Bon Jovi, wie Bon Jovi da reingerät.
Ja, man sieht aber die Fotos, man sieht es ihnen wirklich an. Es ist dieser typische Stil mit dem Sepia-Effekt und schwarz-weiß und
ja. Licht und Schatten. Harter Kontrast.
Ja. Ich mag das Album eigentlich gerne. Und er deutet jetzt schon an, er wird ja auf dem nächsten Album, das ich ja sein Bestes finde, dann bleibt alles anders, musikalisch noch experimenteller, noch interessanter. Und das hört man hier teilweise schon, dass er da ausprobiert und dass er neue Wege geht. Und ich finde, es gelingt ihm ziemlich gut in den 90ern. Weiß aber nicht, ob der Erfolg immer noch so groß war mit diesen Sachen. Habe ich nie recherchiert.
Ja, man schaut dann auf Platte, dann kenne ich da was.
Hm. Also immer so weniger. Diesen Hits sind gar nicht drauf auf der Platte.
Ich glaube, Luxus war eher so der Flop, wo man gedacht hat, Chaos fand ich immer ein gutes Lied.
Ja. Das ist das Chaos! Ja. Ja. Hast du was Deutsches?
Nee.
Wenn wir die Deutschen machen? Ich habe noch zwei. Also, mal abgesehen von den Prinzen, alles nur geklaut.
Habe ich aus der Tonne geholt. Nee. Wobei, da hat ja Annette Humpe ihre Finger drin. Und die Prinzen habe ich immer irgendwie, ich glaube, das lag an den blöden Covers.
Gegen die Prinzen kann man eigentlich fast nichts sagen. Nee. Das ist eigentlich gut, das ist nett, das ist schlau, das ist musikalisch interessant mit diesen vielstimmigen Gesang und diesen Chör.
Fahrrad fand ich immer super. Ja.
Und alles nur geklaut habe ich vor kurzem mal wieder im Radio gehört und dachte, nervt mich null.
Ja, das EO, EO hat mich ein bisschen genervt. Ja, stimmt, ich finde ja auch Kodo furchtbar. Hm. Von Döf, den Spätgeborenen, muss man sagen, das ist dieses deutsch-österreichisches Feingefühl. Lied von 1985. Nervt mich. Egal. Ich fand Millionär mal gut. Ich wäre so gerne Millionär. Ich finde seine, also die von Sebastian Krumbiegel, abgesehen von seinem super Namen, finde ich seine Stimme auch irgendwie super angenehm und ihn als Typ auch. Und ich finde manche Lieder echt gut. Ich glaube, es lag echt an dem blöden Pink-Gelb-Cover, dass ich irgendwie das nicht haben wollte. Inzwischen habe ich es natürlich nicht nur als aus einem Recyclinghof gefischtes Beutegut. Aber ich würde mir jetzt nie die ganze Platte anhören, aber ich finde sie gut.
Element of Crime machen ihr zweites deutschsprachiges Album. Es heißt Weißes Papier und es ist wunder, wunder, wunderschön. Gestern nochmal angehört, unglaublich tolle Platte. Damals ging sie völlig an mir vorbei, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, ich habe es nicht mal mitgekriegt, dass es das gab. Ich habe dann erst hinterher auch mitgekriegt, wie populär die auch in den frühen 90ern waren, auch gerade in Freiburg, gerade viele ausverkaufte Konzerte und viele Leute, die das damals gehört haben, das in den WGs lief und so weiter, in meinen Kreisen nicht. Es war zu wenig rockig und ich muss sagen, ich habe deutsche Musik ganz wenig gehört, 93, deutschsprachige. Wenn man es heute anhört, ist es wirklich ein ganz tolles Album. Das erste Lied hat sowas Tom Waits-artiges, mehr als sie erlaubt, ein unfassbar toller Text. Ich wäre fett, bekäme ich einen Kuchen für jede Illusion, die sie mir raubt. leicht ist es nicht, aber ich liebe sie mehr, als sie erlaubt. Unglaublich toll. Draußen hinterm Fenster, weißes Papier, Schwere See, so ein schönes Lied. Man denkt mal an französischen Chansons, es sind Bläser drin, Akkordeon drin, es ist so toll arrangiert. Und Sven Regners Texte sind einfach auch ein Textuniversum für sich. Niemand textet so. Man weiß oft nicht, wovon er eigentlich singt, aber die Bilder sind einfach toll und witzig und skurril und man muss lächeln und diese Platte selbst in den melancholischen Momenten zaubert einen wirklich ein Lächeln auf die Seele zumindest und ich mag dieses Album extrem mittlerweile.
Ich glaube, keine Band hätte bessere Entscheidung getroffen als Element of Crime, als sie sich für Deutsch entschieden.
Ja.
Es gibt ja auch von Fury in the Slaughterhouse Soloplatten von Kai Wingenfelder, dessen Stimme ich super finde.
Ja, mag ich auch.
Und es ist okay, aber man denkt da nicht, wow, der haut mich jetzt um mit seinen Texten. Es ist gute Musik,
aber und die Texte sind okay, aber es interessiert irgendwie niemand so richtig. Und dann gibt es halt wieder ein neues Fury-Album auf Englisch. Ich kaufe zurzeit viel auch CDs für 1 Euro in irgendwelchen Flohmarkthallen und da war halt Wingenfelder dabei. Aber wie gesagt, ich mag seine Stimme sehr.
Die Ärzte kommen zurück. Ihr Comeback-Album, in dem Fall wirklich. Sie sind ja, wann sind sie ausgestiegen? 88 oder so?
Mit ja, dann gab es diese Rohrkrepierer, Depp Jones.
Aber was war das?
Ich glaube, das war Bela B.
Ah, ja.
Oder war das Feinurlaub? Depp Jones.
Und sie kommen fulminant zurück. Die Bestie in Menschengestalt heißt das Album. Und es ist vor allem deswegen natürlich ein Album für die Ewigkeit wegen Schrei nach Liebe. Das, glaube ich, bis heute sicher das schlauste und witzigste und auch geilste Antifa-Lied ist der deutschen Popgeschichte, das einfach das Problem so geil auf den Punkt bringt und so wenig verkopft und die einfach auch alles umschiffen, was es da an Fallstricken gibt, wenn man jetzt sagt, so, wir machen jetzt so ein politisches Lied. Also es ist wahrscheinlich eines der besten politischen Lieder, würde ich auch sagen.
Aber ich glaube, das haben sie etwas verlernt, weil das Anti-AfD-Lied auf der letzten...
Ja.
Aber nee. Also bester Gag finde ich, du hast nie gelernt, dich Arti zu kulieren. Ja, so super. Ein super Gag.
Ja. Und ich meine, mittlerweile muss man sagen, wenn man jetzt die aktuelle politische Landschaft in Europa anschaut, es hat nicht viel genutzt. Die Rechten sind cleverer, als es dort beschrieben wurde. Es sind halt nicht die Skinheads mit den Glatzen. Übrigens sehr empfehlenswert, der Film auch gerade auf Netflix, Je suis Karl, um diese smarten Seitenscheitelrechten, ja, die einfach auch gerade Europa unterwandern und offensichtlich ja gerade überrollen. Das geht mittlerweile deutlich cleverer zu, aber das konnte man 1993 noch nicht erahnen, wo da die Reise hingeht.
Es ist sowieso die Frage, Musik gegen rechts. Ich habe auch bei so Kabarett und so, wenn zum Beispiel Anti-Nazi-Lieder, ich meine, die hören dann eh nur die sowieso deiner Meinung sind. Ja, und mir ist das immer unangenehm, weil es geht halt echt ins Leere, die einen nicken und die anderen...
Ja, aber es schafft halt ein Gemeinschaftsgefühl, es schafft wieder eine Emotion, es schafft vielleicht wieder Energie, die man auch anderweitig einsetzen kann, um sich dann zu engagieren dagegen.
Also ja.
ich würde so, es schafft ein tolles Gefühl einfach und wieder vielleicht eine Inspiration, halt weiterzukämpfen.
Ja, wenn es gut macht, ist schon, wenn es aber nur so, also die anderen ins Lächerliche zieht und so, dann ist es mir immer unangenehm.
Die Platte ansonsten mit wirklich ganz, ganz, ganz tollen und spaßigen Sachen. Schopenhauer fand ich immer lustig, eigentlich so ein Spaß-Punk-Ding mit dann auch so einer Hip-Hop-Persiflage ja mit drin auch.
Fahr in Urlaub ist das sowieso ein Meister des Schwachsinns, aber dann wird er verpackt in super Musik. Und dem ist halt, ich glaube, habe ich BLAB mal gesagt, nichts zu blöd.
Ja.
Ich sag nur Le Frisur.
Ja. Also was sie hier auch beginnen, ist, dass sie so bestimmte Musikgenres nehmen und persiflieren, aber auch irgendwie sehr geil umsetzen. Bis zu einem Kaffeehaus-Tango, das ist ja eigentlich mein Lieblingslied auf der Platte, die allerschürfste, das finde ich unfassbar. Wie er singt mit diesem Berlinerisch und dann diese Geige und dieser Tango-Rhythmus, Wahnsinn. Mir hat mir sehr gut gefallen. Far, Far, Far ist dieses Hip-Hop-Verarschlied, glaube ich, dann. Also so eine Mischung aus so einem 50s-Rock'n'Roll-Song und dann irgendwie diesem Hip-Hop-Kram.
Das zieht sich eigentlich durch bis jetzt.
Ja.
Es gibt da zwischendurch mal ein Lied, das heißt Deine Freundin wäre mir zu anstrengend. Und dann wird halt das Lied, das Wort Pflegeleicht vom Chor. Also Pflegeleicht, da lacht man sich kaputt.
Ja.
Aber also, wenn Farin Urlaub ernst, ja, da ist er schon. Wenn Farin Urlaub auf seine Solo-LPs dann ernsthaft wird und so, dann ist mir immer ein bisschen unangenehm. Mhm. Also ich möchte ihn eigentlich gar nicht ernsthaft. Und wenn, dann so wie mit Artizukulieren und so.
Ja.
Wobei Bela B, ich glaube, das Lied ist so eine Gemeinschaftsproduktion.
Mhm.
Er singt, Bela B singt ja auch mit. Ich bin ja oft eher Team Farin, weil mir Bela B manchmal zu angestrengt singt und die Texte mir manchmal zu holzig sind.
Ja.
Aber das sind beide, ist mir vor kurzem aufgefallen. Ja, cool, beide.
Ja, und die anderen großen Deutsch-Punks machen auch ein Album. Kauf mich heißt es, die Toten Hosen. Und da ist vor allem, da ist ein Lied drauf, Willkommen in Deutschland. Da hat es auch immer sein Thema, natürlich Campino mit ja, Asylbewerbern, überhaupt ja, Flucht und das zieht sich ja auch durch. Und dieses Lied ist gut, finde ich, Willkommen in Deutschland. Es ist ja auch immer so eine Gratwanderung, auch gerade bei Campino, aber er schafft es wirklich, auch da das Problem zu zeigen, dass ihm das durchaus bewusst ist, wo da gerade das Problem ist. Diese Stimmung gegen die Asylbewerber und gegen Einwanderer im weitesten Sinn. Und interessant, ja, diese Parallelen 93 und jetzt hier ja AfD gerade bei, ich weiß nicht wie viel Prozent, teilweise 30 oder so. Ja. Also wir sind immer noch dran an diesem Thema, das ja hier zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit halt politisch auch auftaucht, ja, in der Popmusik.
Ist da Warum werde ich nicht satt auch drauf?
Warum werde ich nicht satt ist nicht drauf, aber Sascha, ein aufrechter Deutscher, ja, auch nochmal zu diesem Thema.
Ja, das war praktisch der Doppelschlag Ärztehosen.
Ja.
Und ja, also Warum werde ich nicht satt fand ich immer sehr gut. Ansonsten habe ich manchmal Probleme mit Hosentexten.
Die Hits auf der Platte sind Alles aus Liebe und Wünsch dir was. Finde ich beide okay oder ziemlich gut. Kann ich mir gut anhören. Ansonsten bin ich mit dem Album nicht so vertraut insgesamt.
Ja, es war halt auch, glaube ich, dann irgendwann, wie bei Scorpions oder so, ich kaufe die neue Hosen.
Ja. Aber ich glaube, ziemlich erfolgreich.
Ja, ja, ja.
Ich habe von der Best-of, die sie da rausgebracht haben, dann Reich und Schön oder Reich und Sexy, sind einige Lieder drauf von der Kauf mich. Ich glaube, sie waren auch noch recht erfolgreich.
Ja, ja, ich glaube, da kennt man auch noch am meisten. Ja. Und dann gab es Auswärtsspiele oder so, da kennt man fast nichts mehr.
Ja. So, das waren die Deutschen.
Und jetzt Udo, haben wir Udo Lindenberg, nichts?
Nee, ich habe nichts notiert.
Das gibt's ja nicht.
Ja, erstaunlich.
Ja, Panikpanda war ja, glaube ich, war das davor, wo man sagt, oh.
Ja, Panikpanda war 92, genau, hatten wir, glaube ich, auch.
Ja, das war ihm dann, zeitlang war es ihm dann peinlich, glaube ich, sage ich, Mark Lindenberg.
Jetzt haben wir Kraut und Rüben, Rock, Pop.
Kraut und
wahrscheinlich noch Rüben. Eine Menge Punk und Post-Punk.
Nein, überhaupt nicht.
Nee, haben wir alles schon. Also gut, leg los.
Ja, was heißt überhaupt nicht? Das stimmt jetzt so auch nicht.
Aber wir haben noch wichtige Sachen
jetzt. Wichtige Sachen, die sparen wir uns auch zum Schluss. Ich mache mal zwei Live-Alben zur Auflockerung. The Cure, die eigentlich jetzt auf dem Zenit ihrer Popularität sind, weil jeder Friday I'm in Love kennt. Also Disintegration war zwar auch Plärte aus jedem Cabrio und das Lullaby-Video und so, aber mit Friday I'm in Love hat sie, glaube ich, jeder gekannt. Und letzte Woche war ich bei uns im Lehrerzimmer und habe erzählt, dass ich den, ich werde nicht müde, das zu sagen, den Ex-Keyboarder von The Cure getroffen habe in London und 3,5 Stunden mit ihm gequatscht, aber nicht über The Cure. Man möchte ja nicht irgendwie stalken, aber es war trotzdem super.
Über Cure.
Einen Satz, er hat gesagt, er weiß nicht mehr, wie Forest geht, obwohl es nur 4 Töne hat. Er spielt jetzt vorwiegend Gitarre. Der heißt Mathieu Hartley, der spielt auf der wichtigen Platte 17 Seconds mit. Und hatte dann hinterher aber, glaube ich, die Nase voll, weil The Cure wollte so minimalistisch wie möglich sein und da war für Keyboard wenig Platz. Aber er ist jetzt noch mit ihnen verbunden und hat mir letztes Jahr ein Foto über Facebook geschickt, wo er sie backstage in Leipzig getroffen hat. Es war ein super Gespräch und ich habe gesagt, er ist doch sicher stolz, also das war aber über Textnachricht, der ist doch sicher super stolz, wenn Play for Today, was auf 17 Seconds aufsteht, die Keyboard-Melodie von tausenden Kehlen gesungen wird. Er sagt, ja, muss er zugeben, findet er cool.
Gut.
Auf jeden Fall war das total nett und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Ich gehe auch davon aus. Seine Frau ist übrigens Audrey. Ist das Zufall? Nein. Jedenfalls, Cure hauen 2 Live-Alben raus. Eins heißt Show und das andere heißt Paris. Und ich bin großer Fan von der Platte Paris, weil dort die obskuren Lieder drauf sind. Also kaum Singles, sondern nur Lieder, die man super findet, obwohl es keine Singles waren. Abgesehen von A Letter to Elise sind fast und Play for the Day natürlich kaum Singles drauf. Charlotte Sometimes noch ein Close to Me. Ansonsten Lieder wie At Night, was ich absolut liebe.
Ja,
das Lied.
Tolles Lied.
Geht's auf ein Eis aus, auf den Berlin Tapes, sage ich immer wieder. Schöne Version. Und In Your House auch noch. Also zwei fast im Schatten von The Forest liegenden Lieder von 17 Sects. Und ich finde In Your House at Night super durch ihre Monotonie und so. Und die sind da drauf. Das Sound ist wahnsinnig gut. Ich glaube, das war das beste Cure-Line-Up, das es jemals gab. Und die Platte hat einen super Sound. Ich liebe den Schlagzeuger dieser Phase, Boris Williams. Der stieg aber aus nach, ich glaube, der Tour. Bin mir nicht ganz sicher. Und dann kam ja die Phase mit Wild Mood Swings, wo man dachte, The Cure parodieren sich selber. Und dann kam noch Bloodflowers, die dann als Ende der Trilogie, Pornography, Disintegration, eben Bloodflowers galt, was ich nie so richtig verstanden habe. Und dann war mit The Cure eigentlich Schluss. Und ich finde es unglaublich, dass 10 Jahre nach ihrem letzten Album verkaufen die aber Zenit in Straßburg aus. Hm. Das muss man echt erstmal haben. Das heißt, diese Band verdient wirklich den Namen Kultband. Hm. Und ich empfehle wirklich die Live-LP Paris mit einer super Version von 100 Years und The Figurehead, 2 Lieder von Pornography. Also das ist eine kompromisslose Zusammenstellung für Fans von nicht gerade erfolgreichen oder überhaupt keinen Singles. Toller Sound, super.
Weißt du eigentlich, dass die Foo Fighters Ice House gecovert haben? Nee. Sister Europe.
Das ist nicht Ice House, sondern Psychedelic Furs. Aber es ist natürlich auch auf dem Ice House Album The Berlin Tapes.
Ach, deswegen kenne ich es. Ja. Das ist eigentlich von
Psychedelic Furs, vom Debütalbum.
Ja. Sister of Mine. Ja, super. Super Version von
Foo Fighters. Ja, ja. Das habe ich vor kurzem entdeckt. Der Witz ist, wenn man im Internet Sister Europe eingibt, kommt Foo Fighters. Da denke ich mal, hä? Das ist Psychedelic Furs. Eins der besten Lieder auf dem Debütalbum. Gut, dass wir das noch geklärt haben. Stimmt. Es ich gibt...
mit Ice House assoziiert.
Oder mit Foo Fighters. Aber ja, klar, das ist echt interessant. Man muss forschen, um zu wissen, wo das Lied eigentlich herkommt. Jetzt etwas von der Persona non grata Morrissey. Der hat sich ja mit seinem Glastonbury-Auftritt ins Abseits befördert. Nach seinem sehr guten Album Your Arsenal. Und dann macht er eine Live-LP, die heißt Beethoven Was Deaf. Und es ist fast das gesamte Your Arsenal-Album drauf. Und klingt auch genauso. Also eigentlich verzichtbar. Man merkt eigentlich fast gar nicht, dass es ein Live-Album ist. Aber ich erwähne es deshalb, weil es ist ein Lied drauf, das sich, glaube ich, an Johnny Marr gewendet hat, damals auf dem Bona-Drag-Album. You Know I'd Love to See Him, heißt es, ist drauf. Und Jack the Ripper, ein Lied, das er heute noch in seinem in der Live-Setlist hat. Jack the Ripper, super Lied, super Version. Und ein Lied, das er auch immer noch heute spielt, ich weiß nicht warum, das heißt The Loop, das war eine B-Seite. Er spielt es bis heute und ich weiß wirklich nicht warum. Es hat so einen Rockabilly-Bass, also Stand-Bass, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was ich auch schön finde, wenn man mit der B-Seiten spielt. Aber Jack the Ripper ist eigentlich das Lied, weshalb man Beethoven Was Deaf sich anhören kann. Ansonsten ist eigentlich Your Arsenal.
Lenny Kravitz macht sein drittes Album Are You Gonna Go My Way. Das Video lief in Dauerschleife des Titelsongs auf MTV und Viva und es war wirklich cool, muss man sagen, mit dieser sehr coolen Schlagzeugerin. Hat aber schon ein bisschen gezeigt, diesen Größenwahn jetzt auch von Lenny Kravitz, irgendwie diese Inszenierung, dieses Jesus-Gleiche irgendwie, wie er sich da inszeniert. Und ich muss immer wieder Erik Pfeil zitieren, Lenny Kravitz ist verrückt irgendwie, als er dann geflüchtet ist aus dem Konzert in Köln und nach Hause und ihm dann noch eine Freundin geschickt hat, er klettert jetzt gerade die Balustrade hoch irgendwie bei einer 30-minütigen Zugabe irgendwie mit lauter Gitarrensoli und Lenny Kravitz komplett entrückt irgendwie jenseits von allem sich da gebärdet hat, aber zu der Zeit war er noch gut und toll und es ist mein letztes Album, das ich noch wirklich verfolgt habe, das nächste dann war wirklich schlecht und da bin ich dann ausgestiegen. Da ist noch drauf Believe, ein wirklich wunderschönes Lied, sehr soulig, aber man hört schon so Funk, Psychedelic kommt rein, er entdeckt jetzt mehr noch als auf dem bisherigen Album, hat man das Gefühl auch Led Zeppelin. Und das wird ja vor allem auf dem nächsten Album Circus dann noch richtig deutlich. Also 70er Jahre Funk, Soul, Just Be a Woman, noch schön. Eigentlich sind es eher außer dem Titelsong die langsameren Lieder. auf diesem Lied. Ansonsten ist es teilweise auch so ein bisschen ein stumpfes Geholze, das schon in diese Richtung Circus zeigt, wo er dann, finde ich, komplett den Faden verliert und wo ich dann auch aussteige.
Jetzt hat er das Zepter an seine Tochter weitergegeben,
ja.
Und er wusste halt, dass er super geil aussieht.
Ja.
Und ja, ich finde, dann kann man natürlich auch irgendwo hochklettern und so. Wenn man aussieht wie Bono, muss man das natürlich mit Botschaft und so verbinden. Ja. Speaking of Bono, kann ich da jetzt...
Unbedingt.
Also jetzt kommen noch ein paar Geschütze.
Ja.
Also rein vom Namen auf jeden Fall.
Ja.
U2 Zuropa. Das Cover fand ich immer recht dämlich, aber ich wusste nicht, wie schlecht die Covers später noch werden würden. Und mit diesem Grinsgesicht, aber es zeigt, was U2 zu der Phase umtreibt, nämlich Ironie und den Medien-Overkill. Dabei war es damals noch gar nicht so schlimm wie jetzt.
Ja.
Die Platte wurde auf Tour aufgenommen, auf der Achtung Baby-Tour, immer mal nebenher und so. Und ich habe damals gedacht, ich war ja U2-Fan der ersten Stunde, hab gedacht, was soll jetzt der Scheiß? Und dann auch noch mit Johnny Cash, das haben wir ja schon mal besprochen, das war ja damals nicht cool, weil man noch zu doof war. Und es gab ja diese Rick Rubin CDs noch nicht. Was jetzt auch noch mit Country und so. Und jetzt muss ich sagen, ist das für mich das letzte U2-Album, wo es mich irgendwie richtig interessiert. Ich glaube, Stay ist drauf, was ich immer sehr gut fand. Und den Anfang von Zuropa finde ich super, wo er Vorsprung durch Technik singt. Und das finde ich super, klingt wie Kraftwerk.
Ja, ja.
Und dann kommt dieser coole Beat von Larry Mullen rein, der einer der ökonomischsten Schlagzeuger aller Zeiten ist. Ich weiß gar nicht, ob der Toms irgendwie für Fills benutzt oder nur für Grundrhythmus. Also finde ich extrem cool.
Ja.
Und dann natürlich dieser Titel Daddy's Gonna Pay for Your Crashed Car, finde ich inzwischen cool. Dann gibt es noch dieses Numb, wo The Edge den Text spricht und es hat überhaupt nichts mehr mit U2 und diesem weiße Fahnenschwenken und erdigem Rock und so zu tun. Lemon war mehr oder weniger Verbeugung vor Brian Eno und David Bowie. Lemon! Also Falsett wird echt überstrapaziert auf der Platte, aber ich muss sagen, ich finde sie inzwischen echt cool. Und Some Days Are Better Than Others erinnert natürlich an Some Girls Are Bigger Than Others von The Smiths. Das war sicher auch kein Zufall. Aber ich finde sie inzwischen cool. Und ich verstehe zwar, warum ich damals nichts damit zu tun haben wollte, aber inzwischen finde ich sie wirklich...
Also sie ist echt experimentell. Sie geht wirklich noch einen Schritt weiter. Und Achtung Baby, sie drehen das Rad noch weiter und gucken noch mehr irgendwie, wie sie dekonstruieren können und wie sie das alte U2 auch hinter sich lassen. Doch ganz deutlich Kraftwerk inspiriert, finde ich. Also wirklich viel Spät-70er, Früh-80er Synthie-Pop und elektronische Musik. Und ganz klar natürlich die Bowie-Berlin-Trilogie, die immer wieder aufblitzt. Ich finde es auch ein total geiles und hochinteressantes Album, das auch hervorragend gealtert ist, finde
ja.
ich so.
Man hört, es war ihnen eigentlich alles scheiße.
Ja.
So, jetzt nehmen wir schnell auf.
Meine erste Begegnung war in der Fabrik, als im Radio angekündigt wurde eine neue U2-Single und ich hatte da so ein Transistorradio und die Maschine neben mir war laut und dann lief Numb, die erste Single.
Das passt
und ich höre nur dieses Don't go, don't go. Und ich dachte die ganze Zeit, was singt? Ah, ich kapiere es nicht, ich kapiere das Lied nicht. Und mein Ohr an diesen Lautsprecher dran und dann und immer nur und dann wieder Bono mit seinem Falsett und ich kapiere das Lied nicht und habe laut gemacht und es hat schon übersteuert und die Maschine nebendran und die Edge immer und ich wusste, was passiert.
Das wäre super Mix dann gewesen.
Ich bin wahnsinnig geworden, weil ich das Lied nicht kapiert habe und dann habe ich mir die CD gekauft und dann fand ich Namen immer ganz super, finde ich heute fast das Langweiligste.
Ja, das Video war irgendwie witzig.
Ja. Stay ist gerade drauf in der neuen Version und zeigt nochmal, was es für ein wunderschönes Lied ist auf dieser aktuellen Compilation in diesen, mit diesen Neueinspielungen 40 Songs of Surrender. Und zu Johnny Cash noch, Also das war schon sehr weise auch wieder und sehr visionär, dass sie Johnny Cash da als Erste, muss man wirklich sagen, aus der Versenkung ja. und aus der Vergessenheit geholt haben. Das hat man erst 1994 dann kapiert, als das erste American Recordings Album rauskam. Ich habe es damals überhaupt nicht kapiert, vor allem weil das Lied selber auch wirklich ein schmaler Grat ist. Also es klingt so, als würde Johnny Cash zu einer Bontempi-Orgel irgendwie als Alleinunterhalter spielen. Mm. Und es ist kein cooles Lied, finde ich. Oder es ist gerade wieder arschcool. Aber für die damalige
ich Zeit auch überhaupt nicht
zu verstehen. Ich dachte so, was ist denn das für ein Scheißlied? Und zwar eigentlich immer das Lied, weil ich ausgemacht habe halt dann.
Okay. Ja.
Das hat niemand mehr gebraucht. Ganz hinten als letztes Lied ja. auch. Also sie waren dann doch nicht so cool, Johnny Cash auch wirklich so cool zu inszenieren, wie er es verdient
hätte. Das hat dann erst Rick Rubin geschafft, ja. dass auch so Penner wie ich das dann ja. verstanden haben. Und dann gibt es ja von Coldplay irgendwann ein Lied, das Chris Martin für Johnny Cash geschrieben hat, aber der ist dann schon gestorben. Ich glaube, es war Bonustrack auf X and Y.
Mm.
Super Lied, mm. finde ich.
Okay, kenne ich nicht, wissen wir. Dann drüber sprechen.
Ja, ist gut.
Ja,
ist gut.
Ja, mach mal noch nächstes.
Ja, ich weiß, Marc, den zieht jetzt schon die Rosette zusammen, weil...
genau, das ist das, was passiert jetzt.
Crowded House mit Together Alone, ein Album... Ich traue Marc zu, dass er das absichtlich ignoriert und jetzt denkt, scheiße, ist ja doch gut. Ich lehne mich jetzt extrem weit aus dem Fenster. Das ist ja zum Teil sehr düster. Also Black and White Boy heißt ein Lied. Das kracht sogar ziemlich. Und ich glaube, es ist kein Hit drauf. Ich weiß noch, als ich studiert habe, war ich in einem... Landeskundeschein machen. Ich war im Neuseeland, Landeskundeschein Seminar und war nur Frauen drin, bis auf mich und zwei Jungs. Der eine hatte eine Frisur, die erinnerte an eine Fasnachtsperücke, so fast Afro. Und deshalb der andere, der drin war, das ist Georg Eichhorn, der heutzutage bei Immer wieder Sonntags, er möge es mir verzeihen, dass ich das jetzt sage, Klavierspiel, wenn die Kinder ans rote Mikrofon müssen. Und deshalb durfte ich dort auch schon eine Gitarre halten. Und Georg ist ein sehr cooler Musiker in 100.000 Projekten unterwegs, Randy Club und was weiß ich. Und... der war da drin, wir hatten viel Spaß und ich musste irgendwie Referat halten und habe dann, es ging glaube ich irgendwie Maoris oder so und da gibt es ein paar Bezüge, glaube ich, auf dem Album. Und ich habe dann diese Platte vorgestellt und eine Kommilitonin war stinksauer auf mich, weil sie hat es für ihr Referat, das eigentlich viel besser zu der Platte gepasst hat, eingeplant und ich habe ihr praktisch die Show gestohlen. ich finde Neil Finn einen... super Songschreiber und ich weiß, dass Marc Weather With You verachtet, aber das, die Platte hat mit Weather With You nichts zu tun. Ich finde die Covers von Crowded House immer super und die Lieder auch nicht umsonst spielt Johnny Marr auf dem Live-Album Seven Worlds Collide mit Neil Finn gemeinsam zusammen That's a Light That Never Goes Out und auch Crowded House Hits. Also ich möchte Marc die Platte ans Herz legen. Sie ist ein bisschen düster, produziert von Youth, der auch Heather Nova produziert und der mit Paul McCartney das Projekt The Fireman macht.
Mhm.
Und Youth ist, jetzt gibt es wieder körperliche Schmerzen bei Marc. Youth ist der Ex-Bassist von Killing Joke.
Mhm.
Aber ganz, ganz, ganz früh war der dabei. Also bei Love Like Blood und so war der schon lange nicht mehr dabei. Aber Youth taucht immer wieder auf coolen Platten als Produzent auf.
Mhm.
Möchte ich hier mal erwähnen.
Ja, ich höre mir das an. Also ich habe von Crowded House ist mein Problem. Eigentlich sind diese Hits, die immer im Radio liefen und die ich immer oder auch im Fernsehen und die ich vor kurzem war mal übrigens war ich mit einem jemanden einem Kumpel der auch unseren Podcast regelmäßig hört bei einem Fest und da hat ein Duo gespielt und die haben Always Take the Weather gespielt und der hat mich angeguckt und hat gegrinst.
Ja, es heißt Weather With You übrigens. Ja. Aber das ist ja wie bei meiner Frau, die sagt, spielt ja mit eurer Beatles Band auch Desmond Has a Barrow und ich und sie meint, obla di, obla da, weil die erste Zeile halt, der ist mit Has a Barrow. Aber nee, du hast fast richtig, den Titel fast richtig.
Ja, ich habe da gar kein Interesse dran.
Ich weiß. Aber Together Alone, ein sehr gutes Crowded House Album mit düsteren Songs, die zeigen, dass es nicht nur Tralala ist, Herr Hofmann.
Jetzt mache ich mal noch ein Fass auf. es gibt so ein paar Bands, die in den 80ern, vor allem in den frühen und Mitte 80er, unfassbar erfolgreich waren. Die wahrscheinlich erfolgreichsten Bands der Welt damals. Und die versuchen sich in die 90er zu retten und die aber alle scheitern.
Zu mogeln.
Und die erste Band ist A-ha mit ihrem Album Memorial Beach. Und das beginnt ganz, ganz toll. Dark is the Night for All ist ein Lied, wo man denkt, so kann man erwachsen werden als Popband, als Synthie-Popband. So kann man zeigen, wie das geht und wie vielleicht auch die Hörer, die damals 15 waren zu Take On Me Zeiten, jetzt mitwachsen und einfach erwachsene Popmusik sich anhören. Und leider ist es das einzige Lied und der Rest geht unter in völliger Orientierungslosigkeit, in schlechten Sounds, schlechten Drum Loops und wirklich einem unfassbar schlechten Album. Aber das diesen Spirit von diesem ersten Lied sich bewahrt haben, zeigt, finde ich, dann eben zeigen Alben wie das 2000er Summer, Major Sky, Minor Earth oder dann eben auch das von letzten Jahr, The North. Das weist eigentlich fast in so eine Richtung. Guter Erwachsenen-Pop, würde ich das mal nennen.
Gibt es einen Hit auf diesem Schattenalbum? Nee,
man kennt überhaupt nichts.
Ja, das
Album ist auch wirklich schlecht. A-ha war wirklich weg. Sie haben auch, glaube ich, nicht mehr viel verkauft. Und so geht es jetzt vielen. Duran Duran machen ein Album 1993 und es ist auch unfassbar schlecht. Sie biedern sich ganz unangenehm an den Zeitgeist an. Dieses Unbelievable von, weiß gar nicht, wie hießen die, EMF oder so, haben...
Ach, das kenne ich sogar, das war so Rave.
Ja, ja, das kennt jeder. Da Too Much Information ist ganz genau ein Rip-Off, man hört genau, wo sie sich dranhängen wollen. Und es ist so schade für eine Band wie Duran Duran, die einfach Pioniere waren, die einfach an der Speerspitze waren, 82, 83, 84, und die jetzt hinterher hecheln. Und sie haben aber das eine Glück, Duran Duran, dass sie aufgrund einer glücklichen Fügung einen Monster-Hit machen auf diesem Album, nämlich Ordinary World.
Super Lied.
Das in den USA immer im Radio lief, in jedem, im Classic Rock, im Pop-Sender, im Alternative, egal was man angemacht hat, Ordinary World lief irgendwann. Es ist das einzig gute Lied, der Rest ist unfassbar schlecht auf diesem Album. Auf Spotify taucht noch Come Undone recht populär auf, ist aber ein ganz schlechtes Lied. Und auch nochmal ein Beispiel für eine 80er Band. Dann hat sogar Tears for Fears ein Album gemacht, Elementary, 1993.
Elemental. Ohne Kurt Smith.
Furchtbar. Ich habe versucht
dran zu schauen. Ja, ich auch.
Funktioniert überhaupt nicht. Und auch Kate Bush macht ein Album, The Red Shoes, mit dem ich null anfangen kann.
Deswegen. Ja, ich glaube, sie hadert mit dem Misserfolg und die hat ja vor ein paar Jahren The Sensual World und Zeug von The Red Shoes neu eingespielt. Und ich weiß noch, es gab ein Duett mit Prince, das irgendwie nicht funktioniert hat. Beziehungsweise es war irgendwie nicht Kate Bush und es war aber auch nichts, wo man gesagt hat, jetzt hat sie sich neu erfunden und das findet man jetzt cool, sondern man sagt, was macht sie denn jetzt? Und ich glaube, sie versteht nicht, warum dieser Erfolg ausblieb. Es gab eine Single, die ist Rubber Band Girl, war jetzt aber auch nicht so
langweilig.
Ja, schwierige Sache.
Und den absoluten Absturz erlebt Billy Idol mit seinem Album Cyberpunk, unhörbar, schon damals und heute auch, völlig uninspiriert, so eine Mischung aus Rock und Elektro, was er ja immer schon ein bisschen gemacht hat, nur bei Whiplash Smile hat es halt super funktioniert und jetzt ist vorbei.
Aber da ist irgendeine Coverversion auf...
LA Woman ist drauf,
ja.
Und das braucht auch wirklich mal gar niemand.
Ja, aber da gehen die Meinungen auseinander bei dem
Album,
glaube ich.
Also, fällt mir
ganz Also, ich habe von jemandem gehört, ich habe auch seine Biografie von dir bekommen. Ja. Und klar, das war dann sein Weg erstmal ins Nichts. Das stimmt.
Wer allerdings wirklich gut dabei ist, immer noch aus den 80ern, ist Sting.
Ja.
Mit The Summoner's Tales.
Ja, also Es ist interessant, was so alles passiert mit Hinterherhecheln und so. Ich glaube, David Bowie hat in den 90ern auch den Faden verloren und macht dann Earthling und so und kündigt an, jetzt gibt es die, was weiß ich, eine Trilogie oder Outside, glaube ich, sollte das sein.
Ja, da müssen wir aber ausführlich drüber sprechen.
Ja, und dann hat man teilweise auch den Eindruck gehabt, David Bowie möchte jetzt auch irgendwie hinterher, obwohl er das noch nie gemacht hat. Ja. Hat auch Morrissey gecovert auf einem Album und die, also I Know It's Gonna Happen Someday hat David Bowie gecovert, obwohl das Morrissey-Lied auf Your Arsenal klingt wie David Bowie. Also es war ganz komisch und plötzlich war er wie so ein Jünger von Morrissey und die gingen dann gemeinsam auf Tour. Und Morrissey, dem war das dann einfacher Charakter, der er ist, war es ihm dann irgendwann zu blöd, weil David Bowie kam dann auf die Bühne und Morrissey musste dann so verschwinden. Und Morrissey hat gesagt, das war blöd für ihn, weil seine Fans konnten sich dann nicht richtig von ihm verabschieden, was weiß ich. Es gab dann auch ein Duett von den beiden, das kam kaum, war David Bowie tot, kam das dann als Single raus, obwohl Morrissey, der ja alle Toten auf seiner Homepage ehrt, hat er nicht erwähnt. Und dann kam diese Single raus, ganz seltsamer Move, finde ich. Und jedenfalls, mein Kumpel Bertram war da gerade in London und hat Karten gehabt für, glaube ich, für Bowie Morrissey. Und dann hieß es, Morrissey sei krank, obwohl das ja nicht stimmte, glaube ich, wie so oft. Es war ihm irgendwie zu blöd. Also nicht mal vor seinem alten Idol Bowie hat Morrissey genug Respekt oder so gehabt, dass er sagt, ja, das mache ich jetzt halt einfach. Jedenfalls hat Bowie Morrissey gecovert auf seinem Album White Tie, was weiß ich, irgendwas mit Noise. Mhm. Da ging es schon los. Da hat er wieder viel Saxophon gespielt, Dave Bowie. Ich weiß nicht, ob das 93 rauskam. Mhm. Bisschen später, aber da war eben die Morrissey-Cover. So, wir sind bei Sting. Er macht ein Album, das heißt Ten Summoner's Tales und das ist ein Hinweis auf seinen Namen, weil Sting heißt ja Gordon Sumner und Summoner's Tales hat damit was zu tun. Das Cover zeigt ihn mit seinem Pferd, sehr gelbstichig und so. Er zeigt sich jetzt nicht wie auf Synchronicity als den brustbehaarten Sex Gott, sondern eher so wie ein mittelalterlicher Lautenspieler. Und ich muss sagen, wenn das ein Police-Album wäre, wäre es fantastisch. Der Sound ist etwas zu glatt, aber es sind unglaublich gute Lieder drauf, finde ich. Es geht los mit der Single, wie heißt's? If I Ever Lose My Faith in You, finde ich sehr gut.
Lief hoch und runter.
Lief hoch und runter. Man hat sich ja ein bisschen geschämt, weil Sting war ja ein bisschen verschrien, also Oberstudienratsmusik und ah ja, da macht er auch Jazz und so. Und Henry Rollins hat immer gesagt, Best of Sting. Sting ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben, aber nach der Platte wurde er dann, glaube ich, ein bisschen selbstgefällig. Auf der Platte ist ein Rhythmus drauf, den er dann in drei Liedern einsetzt, so einen krummen Rhythmus, zum Beispiel bei dem Lied, ich weiß nicht, irgendwas mit Seven Brothers. Ich finde Fields of Gold ein bisschen langweilig, das war natürlich der Monster-Hit. Mhm. Aber es gibt jetzt einen Hip-Hop-Act, der, wie heißt das Lied, mit diesem, mein Gott, wie heißt's, hilf mir. Dieses Riff, dieses, ich brauche eine Brille, wie heißt das Lied? Es heißt nicht Fields of Gold, sondern hei, hei, hei. Das gibt's nicht, hilf mir. Das, das kennt die Jugend.
Ja, ich kenn's dann nicht.
Doch, du kennst das Lied. Und da ich jetzt gerade schlecht lesen kann, weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Und das macht mich gerade wahnsinnig. Jedenfalls, ich spiele es daheim irgendwie im Auto vor und meine Jungs plötzlich, das kenne ich! Und das ist unglaublich.
Shape of My Heart.
Shape of My Heart.
War noch ein Hit.
Shape of My Heart, das ist das Lied. Das wurde von einem Hip-Hopper gesampelt. Mhm. Und das kennt jetzt die ganze Jugend, die von Sting wahrscheinlich noch nie was gehört hat, außer vielleicht Walking on the Moon von Homer Simpsons gesungen. Das kommt irgendwie in der Simpsons-Folge vor. Und Shape of My Heart finde ich super.
Shape of My Heart ist eines der schönsten Lieder von Sting, finde ich. Und es kommt fast an Fragile dran.
Ja, ich finde
die Schönheit und die Art, wie es mich berührt.
Ja, für mich. Und dasselbe gilt für mich, für das Lied Everybody Laughed But You.
super. Ich finde, wenn Sting melancholisch wird auf der Platte, ist super. Wenn er Geschichten erzählt, verliere ich ein bisschen das Interesse, wie die Geschichte über die Seven Brothers und so. Was schlagzeugtechnisch auf der Platte abgeht, ist, obwohl es nicht Stuart Copeland ist, zum Teil unglaublich. Es gibt das Lied Seven Days. Und jeder, der sich ein bisschen fordern oder überfordern will, der möge bitte versuchen, dazu Schlagzeug zu spielen. Super. Aber mir ist zu glatt. Und wenn da Andy Summers und Stuart Copeland spielen würden, wäre es ein unglaubliches Police-Album. Drei Lieder vielleicht zu viel, wo man sagt, nee. Aber ansonsten...
Was ich noch ganz toll finde in seiner jazzigen, hypnotischen Wirkung, It's Probably Me.
Auch.
Das finde ich, das saugt einen auch ganz schlimm rein.
Da, der Rest, toll. Da sind also wie so bluesige Sachen drauf, wo ich denke, hätte es weggelassen. Also man hätte das Album zu einem Wahnsinns Post-Police-Album zurecht stutzen.
Aber war natürlich ein riesen Erfolg trotzdem, aufgrund dieser drei, vier Mega-Hit-Singles.
Auch. Also wenn ich eine Sting-Platte auflege, ist man meistens die.
Ja, und dann natürlich noch eine der ganz großen 80er-Bands, die sich in den 90er ja mehr als retten, muss man sagen, mit einem absolut passablen Album, auch wenn Klaus wahrscheinlich jetzt gleich sagt, ja, man hört natürlich, dass einer fehlt. Songs of Faith and Devotion von Depeche Mode.
Da fehlt keiner.
Fehlt er noch nicht?
Nein.
Ah, ist erst danach.
Das war praktisch das Ende einer Entwicklung von Depeche Mode. Mhm. War das 93?
Ja.
Oh Mann. Also zu der Platte könnte man Spielfilm drehen, weil die sind ins Studio nach dem Riesenerfolg von Violator und es ging nichts. Da gibt es viele Interviews, wo sie sagen, das war der absolute Horror. Die waren, glaube ich, zwei Wochen oder sowas irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, es war in Spanien und es lief nichts. Dave Gahan kam als Grunge-Wiedergänger, tätowiert, heroinabhängig, völlig am Ende. Und Alan Wilder war, glaube ich, der das Ganze anschieben wollte und er saß dann da mit diesem super Produzenten Flat, der hinterher gesagt hat, das war's jetzt mit Depeche Mode, das macht er nicht mehr mit, glaube ich, weil es viel so anstrengend war, die Stimmung war beschissen, die waren völlig am Ende und aus dieser Verzweiflung raus, also es wurde dann auch ähnlich wie bei Let It Be, wurde dann der Standort, glaube ich, gewechselt, weil halt nichts ging, die ganzen Demos konnte man in die Tonne klopfen, die da gemacht wurden und dann ist für viele Songs of Faith and Devotion das Album, weil viele Gitarren und es gibt eigentlich überhaupt keine Grenzen mehr. Gospel ist drin in dem Lied Condemnation.
Wunderschön.
Ja, wo Dave Gahan dann Jesus gleich irgendwo durch die Wüste latscht und Anton Corbijn gießt es halt wieder in super Bilder und so. Das Album ist nicht so, wie sagt man, kohärent wie Violator. Aber es gibt unglaubliche Lieder. Ich finde Higher Love super. Das hätte natürlich auf Violator gepasst. Ansonsten ist viel E-Gitarre und Alan Wilder spielt absurderweise Schlagzeug. Und es gibt aber trotzdem viele tolle Lieder. One Caress finde ich super. Das
ganz schön mit den
Schlagern. Martin Gore.
Ganz schön.
Und dann gibt es aber zwei, drei Lieder, wo man sagt, ohne die wäre es fantastisches Album.
Walking in My Shoes war, glaube ich, auch eine Single.
Ja,
war auch ein Hit.
Auch ganz verstörendes Video. Walking in My Shoes, super.
Super Lied.
Und I Feel You war der absolut, soll man sagen, der Beginn mit diesem Reifenquietschen oder was immer das sein mag.
Ja, also, man hört schon gleich, da passiert was Neues. Und hat sich ja auch so Fans der ersten Stunde auch eher verschreckt.
Ja.
So ein Lied als erstes.
Dann gab es eine Band, die hat das Album im Depeche Mode Sound eingespielt, weil sie gesagt haben, nein, das ist nicht Depeche Mode, aber die Lieder könnte man. Und dann gab es eine Platte, die so klang.
I Feel You ist mir aufgefallen zum ersten Mal so richtig in Soundtrack von Gegen die Wand. Und vor Hakim gibt es eine Szene,
wo ich mir vor kurzem gekauft.
Unfassbar toll eingesetzt wird. Und da habe ich erst kapiert, wie toll ich das Lied finde. Und es ist, glaube ich, mein Lieblingslied auf dem Album.
Ja, also ich meine, das ist eigentlich der Bruder von Personal Jesus, nur halt mit noch weniger Ideen, weil es passiert ja. Johnny Marr hat es gecovert vor ein paar Jahren. Und es ist alles viel härter auf der Platte und der Sound viel breiter und das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, weil auf Violator ist jeder Sound filigran und man denkt, die haben jetzt monatelang, haben wir ja mal gesehen in der Doku, am Hi-Hat-Sound rumgeschraubt und jetzt denkt man echt, das ist jetzt Rock. Und also U2 und Depeche Mode begegnen sich im Jahr 93 im Treppenhaus. Also U2 wird immer elektronischer und Depeche Mode wird immer erdiger und ich meine, es ist immer noch eine Mischung aus Elektro und sonst, aber es ist echt, es ist das Ende einer Entwicklung und die Tour war dann, die ging dann in die Geschichte ein, die Songs of Faith and Devotion Tour, als die dekadenteste Tour einer Band mit, also Opfern am Schluss. Alan Wilder steigt entnervt aus, Martin Gore hat psychische Probleme, Dave Gahan ist extrem heroinabhängig und wenn man die Aufnahmen sieht, denkt man, das ist, wie heißt es, Rock'n'Roll Suicide, weil Dave Gahan hat Haare bis sonst wohin, Vollbart, tätowiert und man weiß, der ist im Vollrausch eigentlich. Die Band hat, glaube ich, gar nicht mehr miteinander geredet und es war eigentlich eine Orgie. Und ich glaube, Andy Fletcher war auch depressiv hinterher. Also das war praktisch das Verglühen einer Band. Aber mit so einem tollen Album zu verglühen, ist natürlich schon super. Und nach Alan Wilder gibt es, finde ich, noch zwei Alben, die als Ganzes, wie sagen wir immer, funktionieren. Und dann, finde ich, zersplittert es extrem. Also man schaut dann Depeche Mode Album an und schaut sich die Lieder an. Und früher war sofort klar, wie das Lied geht und so, und jetzt sagt mir nichts.
Hast du jetzt das Aktuelle mal angehört?
Nur am Rand, aber es gibt ein Lied, das heißt Don't Let Me Go oder Never Let Me Go mit einem super Gitarrenriff. Das finde ich super. Und ansonsten ist es halt, glaube ich, wieder so halb gut. Man hört, dass es Depeche Mode ist. Ich finde es immer schlimm, auch bei jetzt, es gibt ja 40 Jahre Morrissey Solo oder 35. Es ist seine Stimme und es ist aber nicht wie früher, aber es gibt diese Masse von mittelmäßigem Zeug, was eigentlich wie das Gute klingt. Und das finde ich irgendwie schade. Das ist wie wenn man Sammlung von B-Seiten hört und die sind dann eigentlich, was die Zeit betrifft, viel umfangreicher als die Alben, die eigentlich super sind. Und dann wird das Ganze so scheiße verwässert, wie Herr der Ringe hat 3 Teile, aber der Hobbit hat auch 3 Teile. Verstehst du, was ich meine
damit? Nee, eigentlich nicht. Das Album ist einfach schlecht.
Das Neue?
Ja, also es ist wirklich langweilig. Jedes Lied klingt gleich, es ist nur eine Stimmung, alles so
mit. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Ich kann es nicht ganz teilen, aber das Lied Never Let Me Go, allein für das. Aber ich habe es mir bezeichnenderweise immer noch nicht gekauft.
80er oder überhaupt so Helden von früher, Billy Joel macht River of Dreams und da steige ich jetzt aus bei Billy Joel. Ich habe ihm lang die Stange gehalten, aber jetzt ist vorbei und es liegt am Titellied, das mich damals in den Wahnsinn getrieben hat. Das lief andauernd im Radio.
River of Dreams, wie geht es?
So eine Fabrikassoziation und es lief jeden Tag auf SWR3. Es ist so ein Gospel-Lied irgendwie.
Dann kenne ich es wahrscheinlich.
Du kennst es auf jeden Fall. Und die Dire Straits machen ihr Abschlussalbum, es ist ein Live-Album, On the Night. Und es sind vor allem die Songs, viele von den alten Klassikern kennt man ja besser fast oder genauso gut aus von Alchemy, vom ersten Live-Album. Aber es sind vor allem die Alben vom letzten Studioalbum, die Songs vom letzten Studioalbum On Every Street, vor allem das Titellied, das wirklich ganz, ganz, ganz toll eingespielt ist hier. Selbst Calling Elvis gewinnt in dieser Live-Version hier und ich habe es auch schon mal gesagt, ich habe sie gesehen in der Westfalenhalle damals und es war ein wunderbares Konzert. Da werde ich einige Momente, unter anderem Calling Elvis, aber auch Telegraph Road in dieser Version nie vergessen. Bruce Springsteen macht sein MTV Unplugged, er hat sich ja von der E Street Band getrennt, er hat eine neue Band dabei und es ist ein ganz komisches Live-Album, es ist von allen Live-Alben von Bruce Springsteen das man am wenigsten braucht, seltsame Versionen, eine ganz komische Akustik-Gitarren-Version von Thunder Road, die nicht funktioniert und irgendwie ein Album, das man selbst als Bruce-Fan eigentlich sich nicht allen Ernstes öfter als 3-mal anhört. Dann gibt es noch einen Künstler, an den ich schon ewig nicht mehr gedacht habe, der mir da irgendwie untergekommen ist. Stefan Eicher, Schweizer, der 91, 93 zwei Alben gemacht hat, Engelberg 91 und Carcassonne dann 93. und der sehr guten Liedermacher Pop macht, teilweise auf Englisch gesungen, teilweise auf Französisch und teilweise auf Schweizerdeutsch. Und der mir damals wirklich recht sympathisch war. Ich hatte beide auf CD. Ich habe schon wirklich Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr dran gedacht. Und der sogar recht prominent 93 bei Rock am Ring aufgetreten ist. Ich glaube sogar als zweiter Headliner. Oder vielleicht sogar nachts nach Peter Gabriel noch dann irgendwie nach dem eigentlichen Headliner. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das war eine schöne Sache. Dann haben wir noch Indie-Rock. Da gibt es eine Band, über die werden wir später in den 90ern noch öfter sprechen müssen. Die heißen Cracker. Die sind hervorgegangen aus der Band Camper Van Beethoven, die so einen ganz seltsamen Indie-Folk gespielt haben. Mit einer sehr faszinierenden Stimme. Der Sänger heißt Lowry, ich weiß gerade den Vornamen nicht. Und die machen ihr erstes Album unter dem Namen Cracker und das heißt Kerosene Hat. Und da sind die beiden Songs Low und Movie Star Anspieltipps. Es ist rootsiger Alternative Rock, aber ja, mit so einem Bein so in der alten Mellencamp, vielleicht Tom Petty Welt, aber schon deutlich Alternative-mäßig produziert auch und die mir dann vor allem in den späteren 90ern sehr, sehr gut gefallen haben. Und noch eine hochinteressante Indie-Band, Klaus, auch noch was für dich, Concrete Blonde. Die sind mir aufgefallen schon 91 mit einem Album und ich kannte die nicht und die machen ihr zweites Album, das heißt Mexican Moon. Und wenn man sich das anhört, gibt es zwei Künstler, an die man sofort denkt und es ist wirklich genau die Schnittmenge die zwischen diesen beiden, nämlich Susie and the Banshees und PJ Harvey.
Ja, yes, dann muss ich mir das kaufen.
Concrete Blonde, Mexican Moon, unfassbar. Vielleicht gehen sie einen kleinen Tick mehr Richtung mal auch Eingängigkeit im Refrain, aber auch wirklich nur bei einigen Liedern. Die anderen ganz interessanter, auch von den Sounds muss man wirklich ganz viel an 80er Jahre Wave denken. Vielleicht bei Heal It Up hat man das Gefühl, sie legen es vielleicht doch so ein bisschen auf irgendeine Art Eingängigkeit oder Mainstream-Erfolg an, wobei ich das Lied auch trotzdem und gerade deswegen ganz, ganz super finde. Aber das musst du ja unbedingt mal anhören.
Das klingt. Album,
das gefällt dir ziemlich sicher, ziemlich gut.
Mann, es gibt bestimmt da draußen noch viel zu entdecken. Ja.
Und dann müssen wir natürlich unbedingt noch über Paul McCartney sprechen.
Ja, soll ich anfangen?
Bitte.
Wenn man, wie fast alle in Deutschland, Wetten, dass geguckt hat, dann kam immer wieder Paul McCartney mit seiner neuen Single. Manchmal hat man gedacht, was macht er? Zum Beispiel nach seinem Rock'n'Roll-Album Run, Devil, Run, das eigentlich gut war, tritt er in Wetten, dass auf mit Another Baby. Das Lied hat er, glaube ich, nur als oral überliefert gekannt und es war sowas von stinklangweilig und er tritt mit dem in Wetten, dass auf.
Ich glaube, David Gilmour sogar an der Gitarre.
Ne, das war bei Once Upon a Long Ago, was ich ein super Lied finde, von 85.
Ich meine,
das spielt aber... Ja, er spielt auf Run, Devil, Run mit, aber bei diesem... Wir können das nachschauen.
Ich meine, war sogar in Wetten, dass dabei.
Ich saß fassungslos vor dem Fernseher. Hier steht Paul McCartney und er spielt das langweiligste Lied aller Zeiten.
Ich fand's gar nicht schlecht.
Echt? Okay. Tja, mal wieder Konsens. Und dann war er in Wetten, dass, ich glaube, das war mit Wolfgang Lippert. Es wird kolportiert, dass Paul McCartney schuld ist am Wetten, dass aus von Wolfgang Lippert. Kennst du die Geschichte? Mhm. Also Paul McCartney schwitzt wie ein Schwein. Und Wolfgang Lippert tupft ihm dann mit seinem Taschentuch die Stirn ab und genießt den Augenblick, dass er Paul McCartney die Stirn abtupfen darf und macht daraus halt ein Wahnsinnsding. Mhm. Und ich glaube, dann hat Thomas Gottschalk, der freiwillig ausgestiegene ehemalige Moderator, glaube ich, einen Brief geschrieben, wie peinlich er das fand. Und das gibt es, glaube ich, in 1000 Interviews mit Wolfgang Lippert und auf YouTube. Hat Paul McCartney ihre Wetten, dass Karriere beendet? Und wenn man das sieht, das ist schon ein Fremdschämen-Moment.
Weil ja, Lippert hatte ja etliche so Momente. Ich glaube, da kam vieles zusammen.
Ja, aber man tut ihm natürlich Unrecht. Ich meine, es gab auch den Ausverkauf der DDR-Oberliga durch die Bundesliga und so und jetzt auch noch bei Moderatoren. Ich glaube, das war so eine Konzession. Jetzt nehmen wir für die größte Show Europas einen
ständig im Kreuzfeuer der Kritik auch und er war auch so ein bisschen...
Ja, er hat halt auch mal eine Gartenschere geklaut in einem Baumarkt, das kann man... Aber das, diese Szene, die müssen wir, glaube ich, in die Shownotes... Ja, können wir das machen? Ja, ja, ich glaube, das war bei dieser Single, die ich immer noch sehr unangenehm finde, Hope of Deliverance. Hope of
Deliverance war echt ein Problem.
Ja, ja, und ich musste spielen, weil ich in einer Coverband gespielt habe für eine kroatische Partnerstadt von Kensingen und mit meinem Kumpel Bertram war ja immer Beatles Thema und ich glaube, er fand es damals auch besser, als er es jetzt findet, Hope of Deliverance, und dann haben wir das gespielt und das Lied verdient den Namen Nett und Belanglos, ja. Und ich finde den Sound der Platte, die heißt Off the Ground, sehr problematisch, weil er diesen komischen Elvis-Hall auf der Stimme hat. Und das nervt mich extrem. Allerdings, es gibt die Kollaboration mit Elvis Costello und da, ich habe sie vor kurzem angehört im Auto, das meiste ist wirklich nicht McCartney-würdig, finde ich. Und dann gibt es aber Costello co-geschriebene Lieder wie zum Beispiel The Lovers That Never Were, sehr sperrig von der Melodie und deshalb interessant, und Golden Earth Girl zum Beispiel finde ich wirklich gut,
schönes Lied,
und Mistress and Maid finde ich fast am besten, das ist, glaube ich, auch mit Elvis Costello, und das klingt fast wie Being for the Benefit of Mr. Kite von erstens John Lennon, zweitens vom Sgt. Pepper Album, und das mitten zwischen irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Alibi-Liedern. Ja. Das letzte Lied heißt Come on People und es klingt wie eine Verbeugung vor John Lennon.
Groß und opulent, habe ich notiert noch.
Sehr gutes Lied, das heißt, die Platte hat zwei Hälften, die eine kann man komplett vergessen und die andere ist super.
Das Sound finde ich schön. Like an Icon.
No, das hat mich genervt, echt? Wegen dem Wortspiel.
Ja, aber das Lied finde ich eigentlich ziemlich okay.
Ja, ziemlich okay.
Und Looking for Changes fand ich auch noch gut.
Ja, bei Looking for Changes geht es um Tierwohl. Das ist eigentlich McCartney's Meat is Murder, aber es wird jetzt niemanden dazu bringen, sich mehr für Tiere einzusetzen. Dafür ist das Lied zu belanglos. Also nicht vom Text, sondern einfach von der Musik. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die meisten Beatles-Solo-LPs dann in so sehr gut und belanglos aufgeteilt werden können. Nach der Platte gibt es ja dann die Anthology von Beatles und dann kommt sein Album Flaming Pie mit, also wirklich Lieder, die auf dem White Album nicht negativ aufgefallen wären, aber wieder mit belanglosem Zeug, aber Ringo macht dann auch mit und so und super. Aber das finde ich ein bisschen schade, aber die Lieder mit Elvis Costello finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, der Sound ist irgendwie nervig. Und da gab es die obligatorische Live-LP danach, ich glaube Paul is Live, wo er mit einem Bobtail auf dem Abbey Road Zebrastreifen hätte er, finde ich, auch nicht machen müssen.
Ja. Es gibt noch eine One-Hit-Wonder-Band, die eigentlich mehr ist, aber die meisten Leute haben wahrscheinlich nur ein Lied mitbekommen, die Crash Test Dummies mit ihrem Album God Shuffled His Feet.
Once there was this kid.
Ein Lied, das auch, von dem es kein Entkommen gab. Es lief andauernd im Musikfernsehen, es lief viel im Radio. Es war eigentlich auch ein gutes Lied. Man fand diese Stimme interessant. Es war ein skurriler Text, den man nicht verstanden hat irgendwie, trotzdem man jedes Wort verstanden hat, aber man wusste nicht, was er genau erzählt. Die Platte selber hat schon gezeigt, dass der Typ durchaus was drauf hat. Er war, glaube ich, auch Literatur- entweder schon abgeschlossen, irgendwie Master, man hört immer viel, T.S. Eliot wird zitiert und so weiter. Ich fand das damals als Anglistikstudent sehr interessant, diese Texte. Habe mich da viel beschäftigt damit, mit diesem Textblatt. Aber die Platte ist völlig aus meinem Bewusstsein rausgepurzelt. Irgendwie, ich hatte die auch wohl auf Kassette und seit ich keine Kassetten mehr höre, ist die auch weg aus meiner Existenz. Und ich muss sagen, ich vermisse sie auch nicht. Ich glaube, dass man ihnen Unrecht tut. Sie haben wahrscheinlich noch ganz viele Alben gemacht.
Aber keiner hat es mitgekriegt.
Niemand.
Es gibt ja diese 90er Trias, sage ich mal, Crash Test Dummies, Counting Crows und Spin Doctors. Jeder kennt ein Lied, bei Counting Crows ist Mr. Jones.
Auch von 93 übrigens.
Ja, das heißt August and Everything After heißt die Platte.
Die Platte hatte zwei Hits, Mr. Jones und Round Here, und beide sind für mich
nicht hörbar.
Langweilig.
Ich finde Round Here finde ich schön. Ich finde, es sind ein paar schöne Lieder drauf und es gibt auf dem Eiskalte Engel Soundtrack, glaube ich, ist das ein Lied, das ist eher mit Klavier, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, das finde ich wunderschön. Ich finde raus, ob es von 93 ist, dann kommt es in die Playlist, ein super Lied. Aber dann war eigentlich auch schon wieder fertig und Spin Doctors, ganz schlecht gealtert. Ja. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Ja. Habe ich auch aus der Tonne geholt letzte Woche, aber ich habe irgendwie keinen Bedarf, die einzuschieben.
Ja. Wir haben 95 noch ein Album gemacht, das mir immer gefallen hat, aber das ist nicht auf Spotify und ich habe auch keine Lust, es mir noch irgendwie zu kaufen.
Ja, Two Princes, irgendwie, das kann man heute keinem mehr vermitteln, dass das Monster-Hit war.
Was ist übrigens das meistverkaufte Album weltweit 1993? Haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Irgendein schlechtes.
Ace of Base, Happy Nation. 25 Millionen.
Ja, Ace of Base war ein Phänomen. Ich erinnere mich, dass unser Bassist, wie gesagt hat, ey, der Rhythmik und so.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich fand sowohl The Sign als auch
All That She Wants.
All That She Wants auf irgendeine eklige Art geil.
Ja, All That She Wants, da kam man auch nicht dran vorbei. The Sign war mir, glaube ich, zu niedlich. Ich weiß es nicht. Aber
ich ja, müssen irgendwie wir auch nicht weiter reindringen. Ich habe jetzt nur noch ein Album und dann bin ich durch. Das Debütalbum der Cranberries. Everybody else is doing it, so why don't we, or why can't we?
Ja.
Linger war eine Single, die plötzlich im Radio lief und man dachte, so, was hat man
selten. Dreams, glaube ich.
Dreams, ja. Eine interessante Stimme, auch mit diesem, dieses Überschlagen auch immer.
Das war ein bisschen Mode.
Hat auch natürlich das Potenzial zum Nerven, spätestens ab Zombie.
Zombie hat mich wahnsinnig. Dann
zu viel. Aber da war es noch nett, aber auch nicht mehr, muss man sagen.
Produziert von Stephen Street, hört man, also Smiths Produzent. Und der Couch-Gag der Simpsons ist ja auf Cranberry-Covers, also das erste Album, sitzt sie auf einer Couch und auf dem zweiten wieder. Das war, glaube ich, gar nicht ihre Absicht, die Simpsons zu parodieren.
Ach so, okay.
Ich weiß noch, dass ich das öfters gehört habe, aber ich fand, glaube ich, The Sundays mit ihrem ersten Album interessanter irgendwie und ich habe es gern gehört, aber es war irgendwie klar, dass ich das nicht so weit in meine Zukunft retten kann.
Ja.
Und natürlich die Geschichte von Dolores O'Riordan oder wie sie heißt, ist natürlich auch das super tragisch und man weiß ja nicht so genau, auch eine gequälte Seele wahrscheinlich.
Wie viele irische Musiker, das ist interessant, gell? Wenn man auch die Geschichte, Phil Lynott, Gary Moore, Sinead jetzt natürlich, sie, also das zieht sich wirklich durch.
Ja, da gibt es einen Komplex, der vielleicht auf 1847 und The Famine und Potato und so zurückgeht, wer weiß das schon. Ja. Ich finde es ein wohlklingendes Album, das man echt gut hören kann und ihre Stimme ist natürlich gut, aber kann dann auf Dauer nerven und es passiert dann halt doch am Schluss recht wenig. Ich weiß noch, ich habe das gecovert mit unserer Kroatien-Band und meine Frau hat gesungen und noch jemand und dann gibt es ja bei Dreams, glaube ich, dieses und dass wir uns das getraut haben und das war dann echt hart. Mhm. Ich habe es noch auf Kassette, aber ich wage es nicht.
Das kann man dann auch nicht nachmachen, das ist dann eigentlich auch, glaube ich, ganz schwer, das genau so zu treffen, dass es halt gerade noch funktioniert.
Ja, es war dieses All my life is changing every day. Ich glaube, das war Dreams. Mhm. Und wenn man das zweistimmig nicht richtig singt, und ich glaube, es war meine Frau, war, glaube ich, nicht schuld. Ja, weil man nimmt ja oft dann Leute mit in solche Projekte, weil man denkt, naja, die sind befreundet und so und macht sich weniger Gedanken, ob sie es jetzt können. Und das war dann, glaube ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es war schon hart dann. Und bei dem Konzert haben wir Girlfriend in a Coma gespielt und mein Kumpel Holger hat dann diese Gitarre bei Girlfriend in a Coma einen Halbton zu tief gespielt und zwar durchs ganze Lied durch.
Das muss man auch bringen.
Und ich Arsch habe dann nach dem Lied gesagt, an der Gitarre der Holger.
So wie mein Light My Fire Erlebnis.
Arsch, der
ich völlig bin. Falschen Tonart.
Aber durchgezogen.
15 Minuten lang bekifft, irgendwie völlig entrückt.
Du bekifft?
Ja, ich habe es ja in Live ausführlich beschrieben, diese Szene.
Ja, aber solche Sachen.
War gibt's niemand begeistert.
Ja. Selbst. Solche Sachen gibt es oft. Ich habe mal mit einer Frau, das war die Mutter einer Abiturientin, bei einer Abi-Feier gespielt. Und zwar war es dann, glaube ich, Dream a Little Dream of Me. Und sie war irgendwie Sängerin und so. Und dann hieß es halt, ja, ob ich hier mit ihr ein paar Lieder spiele. Ja, okay, mach mal. Es wurde natürlich kaum geprobt, klappt ja nochmal. Und dann spielen wir Dream a Little Dream of Me und sie singt es eineinhalb Ton zu tief. Und ich denke nach der ersten Strophe, jetzt singt sie es halt einfach richtig. Hm. Ich wollte nämlich nicht die Frau bloßstellen und abreden und sagen, fangen wir nochmal an. So. Ich spiele halt weiter und sie hat es halt durchgezogen bis zum Schluss. Und ich habe mich nicht getraut, wegen der Bloßstellungsvermeidung zu sagen, hey, nein.
Ja, das ist ja nicht auflösbar in dem Moment.
Und sie
aber es gibt auch so Momente, ich habe die auch schon, da kommst du nicht mehr raus. Also manche hören es natürlich auch nicht vielleicht.
Dass sie ja, das sind. Ist dann aber auch aber schon
wieder schlimm. Es gibt so einen Moment, du fängst falsch an, aber dann jetzt nicht einen Halbton, sondern vielleicht eine Terz, wo man das Gefühl hat, das passt irgendwie, aber es stimmt trotzdem nicht.
Ja.
Und dann kommst du nicht mehr raus.
So. Nee. Ja, ja. Das ich habe auch nie geschafft, den Sprung von, bei Yesterday. Yesterday, all my trouble. Das habe ich in meiner Lehrprobe Englisch. Ich wollte den deutschen Akzent anhand von Yesterday. Ich wollte dann singen, all my trouble seems... Dann habe ich gemerkt, ich kann diesen Sprung nicht nach Yesterday, diesen All My Trouble. Ich habe bis heute Probleme, weil es ist ja wie ein Fehler, der sich einschleicht und man kriegt ihn nicht mehr los. Ich glaube, ja, Yesterday ist für mich das schwierigste Lied zum Singen, ja, wegen diesem Sprung. Absurd!
Schlimm!
Schlimm!
Gut, dann haben wir es jetzt mit dem Jahr 1993.
Das ging überraschend lang.
Lang genug hat es gedauert. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir wieder über eineinhalb Stunden gehen. Aber
Songs of Faith and Devotion habe ich irgendwie anders. 92. Ja. Wie sagt man heute? Verortet.
Ja, dann hätten wir es dort auch vergessen gehabt. Jetzt also sind wir damit durch und demnächst melden wir uns wieder mit entweder einem neuen Jahr oder wir haben Ideen für Sonderfolgen. Da lasst euch überraschen und macht's gut. Einen schönen Sommer. Dreht nicht durch. Bis bald.
Auf Wiedersehen.